guten Tag. Sie hören mich, den Radiorebellen.
März 2019, 20.31 Uhr. Herzlich willkommen zur Weltpremiere!
Wieso Weltpremiere?
Naja, wenn wir ab heute den Podcast neu aufstellen oder neu unterteilen, so ein bisschen, dann ist das quasi jetzt die Weltpremiere des Wochenendrebellen-Wochenrückblicks.
Radiorebell-Wochenrückblick. Hört sich besser an, ist exakt.
Ich wollte eigentlich gerne diese Abkürzung haben, WR, WR, weißt du? Dann kann man das gut abkürzen.
So wie GZSZ.
Ja, gut. Nicht der Vergleich, den ich mir jetzt so vorgestellt hatte, aber wir können das auch, also es ist ja, wir müssen uns tatsächlich noch Gedanken machen. Aber es ist auf jeden Fall, innerhalb des Radiorebells wird es zukünftig zwei Formate geben. Einmal den Wochenendrebellen-Wochenrückblick, wo wir die Woche in verschiedenen Kategorien nochmal Revue passieren lassen. Und dann ganz normal unsere gelosten Themen. Ja. Das sind eigentlich so die beiden Formate. Denn wir haben festgestellt, es eskaliert langsam ein wenig. Zeitlich, ja. Das ist so ein bisschen schwierig. Ja. Und wir müssen manchmal dann leider bei Themen, die wir eigentlich vielleicht dann länger bequatschen wollen würden, müssen wir dann so ein bisschen hetzen, weil wir ständig merken, oh Gott, wir sind schon bei einer Stunde.
Weiß gar nicht, wieso so viele Leute Schwierigkeiten mit langen Podcast-Folgen haben.
Ah, die Schwierigkeiten liegt aber nicht nur bei den Leuten, Jesse, die liegt auch bei mir. Ja.
Wieso?
Ja, also ich würde jetzt, glaube ich, so eine 4-Stunden-Aufzeichnung würde ich, glaube ich, nicht packen.
Aber zwei, oder?
Ja, zwei ist okay, das ist, das kann man machen, aber wenn es dann so 3 oder 4 Stunden sind, dann lässt es bei mir wirklich schon auch deutlich nach insgesamt. Ja, also wir werden zukünftig versuchen, uns zu disziplinieren, einmal die Woche auf die vergangene Woche zurückzublicken, und wollen dies eigentlich in aus verschiedenen Blickwinkeln tun. Kannst du noch sagen, aus welchen?
Also aus welchem Blickwinkel wir auf die Woche
genau, was werden quasi immer feste Bestandteile des Wochenendrebellen-Wochenrückblicks?
Also was wir, wo wir am Wochenende waren.
Genau, was wir so die Woche gemacht haben, ja, quasi.
Dann die spektrographische Minute.
Die spektrographische Minute kommt ganz fest wie immer mit da rein.
Filmrückblick.
Genau, die kleine Minifilm-Rezension, die wir angefangen haben, die wird immer Bestandteil des dieses Formats sein, genau.
Und die Klage der Nation.
Und die Klage der Nation, wo wir uns mit einem Thema beschäftigen, mit dem man sich eigentlich nicht beschäftigen sollte.
Und die Malzbiertaufe.
Und die Malzbier. Ja, Malzbier saufen wir eigentlich immer in jeder Folge. Da sind wir sehr flexibel. Malzbier saufen wir, wann immer es auch passt. Und wir wollen auch so ein bisschen, das haben wir in der Vergangenheit nicht so direkt gemacht, wir bekommen manchmal auch Feedback auf die Folge oder Rückmeldung auf die Folge, oder es gibt Nachfragen zu den Folgen. Und da wollte ich es eigentlich zukünftig so machen, dass wir die Nachfragen, wenn es dann Nachfragen gibt, dann auch wirklich besprechen. Ah. Ja. Und das soll dann eigentlich immer so zukünftig der grobe Rahmen des Wochenendrebellen-Wochenrückblicks sein. Ja. Ja, der dann eigentlich, wenn wir konsequent sind, wahrscheinlich auch einmal die Woche erfolgen soll.
Ja, klar.
Außer du bist im Urlaub oder so.
Ja.
Ja. Und dann parallel dazu wird es das, was wir sonst immer aus der Losbox gezogen haben, die Hauptthemen, dafür werden wir dann wirklich separate Folgen machen, in denen es dann keine spektrographische Minute gibt, kein Einleitungsblabla, keine Filmrezension, kein Diddle-Daddle drumherum, sondern gleich zur Sache mit allem, was dazu gehört. Ja. Sodass die Hörer, die bisher mal gesagt haben, oh, das Gelaber geht mir auf den Sack, ich will eigentlich lieber das Hauptthema hören, dann wirklich das Hauptthema hören können. Und die, die sagen, na, das Hauptthema interessiert mich eigentlich gar nicht, mich interessiert eigentlich viel eher, was der Jason letzte Woche so getrieben hat, ja, die können sich das anhören. Und alle anderen, ja, können sich weiterhin beides anhören.
Das wäre natürlich das Beste.
Ja, das wäre mit Sicherheit das Beste.
Das, für jeden das Beste.
Das wäre für jeden das Beste, auf jeden Fall, ja. Dann haben wir das auf jeden Fall schon mal vorab geklärt. Ich bin gespannt, wie lange wir das, ob wir das so durchziehen, ob das so alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen.
Wissen wir. Aber ich glaube, allein schon wird es keine große Schwierigkeit, weil wir sind ja, werden ja am Wochenende sind wir am meisten unterwegs, dann können wir da ja meistens abends sowieso immer mindestens einmal aufnehmen.
Naja, es kommt halt immer drauf an, ne? Also wenn wir am Wochenende unterwegs sind, ist es ja häufig so, dass du mich zur Arbeit begleitest. Ja. Da kann es ja auch mal sein, dass ich bis abends um 10 arbeiten muss und völlig platt bin und gar keinen Nerv mehr habe zu podcasten.
Dann nehmen wir im Zug auf. Außerdem, das ist sehr selten, dass du so spät arbeiten willst.
Ja, wir werden es sehen. Wir werden es schon irgendwie hinkriegen. Ich bin da ganz optimistisch, dass uns das gelingt. Wir können halt auch, wir schränken uns halt ein bisschen zeitlich ein. Also wenn wir dann plötzlich Dienstagszeit haben zu podcasten, kann man ja schlecht einen Wochenrückblick machen für die Woche, die am Montag erst angefangen hat. Das heißt, es läuft eigentlich immer so auf Sonntag, Montag hinaus, würde ich mal so sagen. Ja. Das ist eigentlich so das, was Sinn macht. Und dann muss ich ja noch gucken, dass ich die Folge auch vernünftig nachbereitet kriege. Das ist ja zeitlich auch immer noch so ein Faktor, den du bisher noch nicht so berücksichtigt hast. Aber da unterhalten wir uns demnächst drüber im Rahmen eines anderen Themas. Ja, dann lass uns beginnen. Was hast du letzte Woche so getrieben?
Also ich war im Forschungszentrum natürlich, weil ich habe ja bald meine Jugendforschpräsentation, also für den Landeswettbewerb, und da musste ich noch eine Messung machen, eine Messung über Nacht, weil ich brauche für eine These, die ich aufgestellt habe, bezüglich der Chaos-Theorie, brauche ich eine Überprüfung. Also eigentlich habe ich schon zwei Überprüfungen, aber ich will noch eine haben. Und ja, wenn ich die dann quasi hätte, dann könnte ich meine Messreihe abschließen, aber dafür brauche ich halt eine Langzeitmessung, die mehrere Stunden läuft. Also habe ich die über Nacht gemacht.
Okay.
Und ich hoffe jetzt, dass alles gut gelaufen ist, weil ich war seitdem nicht mehr da.
Und jetzt, wenn du jetzt wieder hingehst, wirst du quasi dann diese Messung dann auswerten.
Ja.
Und dann sind deine Vorbereitungen für den Landeswettbewerb soweit abgeschlossen, oder?
Wenn ich dann noch Zeit habe, dann gehe ich noch andere Sachen an.
Okay. Also hast du ja schon noch ein ordentliches Päckchen vorgenommen.
Also ich hoffe, dass ich diese Woche die Auswertung fertig kriege. Dann kann ich nächste Woche vielleicht, oder vielleicht sogar schon Ende dieser Woche anfangen mit einer anderen Messreihe. Und dann muss es ja auch zügig auf die Plakate.
Ach, die Plakate musst du auch neu drucken, also da kannst du gar nicht die vom letzten Mal nehmen.
Nee.
Ja, weil sich da jetzt auch schon doch wieder so viel verändert hat.
Es geht ja vor allem mit der Jury auch darum, was man in der Zwischenzeit geschafft hat.
Also um die Weiterentwicklung.
Ja.
Aber es ist doch eine andere Jury, oder ist das dieselbe Jury? Ja, dann können die doch gar nicht wissen, was.
Die kommunizieren ja miteinander.
Ach so, die kriegen die Infos von der letzten Jury. Okay. Ja, gab es sonst noch was Spannendes von deiner Seite aus in der Woche?
Langsam mein Englisch-Portfolio, was ich machen muss für die Schule, wegen in Englisch machen wir gerade so eine Portfolio-Arbeit. Da bin ich jetzt, habe ich eigentlich letzte Woche abgeschlossen, und jetzt jetzt suche ich quasi noch jemanden, der wegen Grammatik und Formulierung mal drüber guckt.
Okay, was ist denn eine Portfolio-Arbeit?
Ein Portfolio ist quasi sowas wie eine Mappe, in der man ein gewisses Thema behandelt.
Okay.
Und wir haben jetzt in der 8. Klasse in Englisch das Thema USA, und wir durften uns halt irgendein Thema, was mit den USA zu tun hat, aussuchen.
Okay, was hast du dir ausgesucht?
Apollo-Programm.
Das Apollo-Programm, ja. Ich hätte gedacht, du nimmst Trumps größte Erfolge oder sowas.
Ja, dann hätte ich nicht so viel schreiben müssen.
Okay, das Apollo-Programm, ja. Hätte ich jetzt auch drauf kommen können, dass du das genommen hast, ja. Ja, und dann nahte das Wochenende. Und da hatten wir dann ein bisschen Programm, denn wir waren am Samstag zur Lesung beim VfB für alle in Oldenburg.
Ja.
Wie hat's dir denn da gefallen?
Naja, auf jeden Fall war es schon mal der spektakulärste Eingang, und die Spendensumme war auch ziemlich groß.
Was war denn an dem Eingang so spektakulär?
War so ein Säuleneingang, wie so vom Bundestag. Oder vor so ganz vielen relativ bekannten Gebäuden, wo so viele Säulen vorstehen und ein großes Tor, wo man so rein kann.
Okay. Und das hat dir besonders gut gefallen? Ja. Ja, wir sind erst, als wir angekommen sind in Oldenburg, sind wir erst ein paar Mal dran vorbeigelaufen, weil wir gedacht haben, das muss hier irgendwo drumherum sein, aber wir sind nicht auf die Idee gekommen, dass dieser riesig imposante Eingang tatsächlich der Eingang zu unserem Lesungsort ist. Ja. 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 Ja, eingeladen hatte uns der VfB für alle. Ein ja, die vertreten die Oldenburger Fanszene seit vielen, vielen, vielen Jahren mit sehr, sehr konsequenten menschenrechtsorientierten Grundsätzen und haben dort auch, kann man ganz gut nachlesen, auf vfbfueralle.de einen sehr interessanten Blogbeitrag geschrieben, datiert aus dem Dezember, aber trotzdem aktueller denn je. Unter der Überschrift Neutralität in Zeichen des Rechtsrucks gehen sie so ein bisschen drauf ein, was sich bei denen so in der Fanszene abspielt und wie der Verein insbesondere damit insgesamt umgeht. Und ist in Zeiten, wo es in jedem Verein, sei es bei Hannover 96, sei es beim Chemnitzer FC, sei es bei Energie Cottbus, also wo man aus vielen Vereinen doch besorgniserregende Nachrichten bekommt, durchaus etwas, was man sich mal zu Gemüte führen kann. Und damit sind wir jetzt schon zum zweiten Mal bei einem Fanprojekt gewesen, die mit dem begehrten Julius-Hirsch-Preis ausgezeichnet wurden. Ja, einmal beim Fanprojekt Göttingen und jetzt quasi beim VfB für alle. Was uns natürlich riesig freut und uns auch sehr ehrt.
Wieso?
Oder nicht?
Finde, wir ehren die.
Wir ehren die. Ach so, okay, so habe ich es noch gar nicht betrachtet. Ich habe es schon auch so betrachtet, dass ich das schon sehr cool finde, dass wir bei so renommierten Preisträgern auch da auftreten dürfen oder die uns unterstützen mit der Lesereise. Das finde ich schon auch gut, ja. Ja, jedenfalls sind wir angekommen und wir hatten diesmal sogar Verstärkung dabei.
Ja. Ja.
Wir waren gar nicht zu zweit unterwegs, sondern wir hatten noch die kleine Wochenendrebellin mit dabei. Deine Schwester hatte sich nämlich für uns etwas überraschend ganz spontan entschieden mitzukommen. Wie fandest du das?
Ja, eigentlich ganz gut.
Fandest du ganz gut? Ja. Ich fand es eigentlich auch ganz gut. Ich hatte nur ein bisschen Sorge, dass sie das unterschätzt oder falsch einschätzt, weil ja während der Lesung selbst wir uns ja dann gar nicht um sie kümmern können. Ja. Aber da, hat sie sich ganz gemütlich mit ihrem Tablet in die Ecke gesetzt und hat gesagt, solange sie sich diese langweilige Lesung nicht anhören muss, ist das für sie in Ordnung. Ja. Ja, und dann wie viele Leute waren da? Knappe 60 Leute waren, glaube ich, da für einen Samstagnachmittag mit schönem Wetter.
Da sind schon relativ viele freie Sitzplätze auch noch.
Ja, da war halt Platz geschaffen für 110 oder irgend sowas, würde ich schätzen. Und es liefen ja parallel die Save the Internet-Demos.
Ja. Ja.
Das ist terminlich dann natürlich schon ein bisschen unglücklich von unserer Seite aus. Ja. Von daher war ich überrascht, dass überhaupt so viele da sind. Ja. Du siehst das ja immer so ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel. Ja. Ja. Argumentativ sauber unterlegt, wenn du dann sagst, naja, warum füllt dann Mario Barth ein Olympiastadion? Das ist eine Frage, mit der du mir natürlich jegliche Argumentation aus den Angeln hebst, aber das lässt sich halt manchmal nicht ändern. Ja.
Ich verstehe es immer noch nicht.
Was?
Wieso Mario Barth?
Ach so, ja, das verstehe ich auch nicht. Ja, das verstehe ich auch nicht. Aber das müssen wir ja auch nicht unbedingt verstehen. Ja.
Irgendwann füllen wir bestimmt auch ein Olympiastadion.
Wir, mit einer Lesung.
Ja.
Vor 70.000.
Ja, oder mit Radio Rebell Live.
Radio Rebell Live. Ja. Und mit so einer Lasershow dann.
Ja.
Und genau, und dann auf der Bühne sind dann an der Seite erstmal so zwei goldene Showtreppen, die so runtergefahren werden.
Die so runterfahren,
genau. Und dann spielt Rise Against, ZSK spielt live auf der Bühne.
Ja. Dann kommt so goldenes Konfetti.
So goldenes Konfetti, aber Öko-Konfetti.
Ja.
Öko-Konfetti, auf jeden Fall Öko-Konfetti.
Während wir so runtergehen
und 70.000 rasten vollkommen aus, Pyroshow, Bengalos in der
Platzstürme.
Luft. Platzstürme, BHs fliegen auf die Bühne, ja, nackte Unterhosen, Männerunterhosen, alles reißt sich, die Klamotten vom Leib und eskaliert, ja.
Ja.
Und alle saufen nur Malzbier den ganzen Abend.
Ja,
es ist also eine Bio-Malzbier. Ja, da sind wir auch schon beim Stichpunkt. Auch wir haben natürlich heute wieder feinstes Malzbier.
Ja.
Heute trinken wir Patricks, ich hoffe, es ist richtig, entweder es ist Patricks Malz oder Patricks Malz. Wir konnten jetzt nicht mehr kurzfristig nachfragen. Aber wir sagen einfach mal Patricks Malz. Ja, würde ich vorschlagen. Also wer noch nicht weiß, wieso, weshalb, warum wir das tun, bei Steady, einem Programm, womit man diverse Medien mit kleinen Beiträgen pro Monat unterstützen kann. Da kann man für den Radio Rebell verschiedene Pakete buchen. geht los bei der kleinen süßen Unterstützung, über die coole Unterstützung bis zur prallen Unterstützung bis zum fetten Support.
Der fette Support wurde ja jetzt einmal, ne?
Der fette Support wurde auch schon einmal gebucht, ja. Und da gehört bei dem ein oder anderen Paket eine Malzbiertaufe dazu. Das heißt, dass wir dann in einer Folge, bevor wir immer dann Werbung machen für das Malzbier, was wir trinken, benennen wir das Malzbier einfach um in unseren Steady-Nutzer, der uns unterstützt und machen quasi für den Werbung. Ja. Und das ist diesmal der Patrick. Vielen, vielen Dank, Patrick. Heute trinken wir deswegen den ganzen Tag Patricks Malz. Und ausnahmsweise, das muss man ja mal vielleicht so ein bisschen verraten, eigentlich trinken wir immer dasselbe Malzbier. Heute haben wir uns mal eine neue Sorte gegönnt. Ja. Es ist nämlich ein alkoholfreies Dinkelmalzbier. Ja,
alkoholfrei ist es immer.
Ja. Achso, ja, stimmt. Ja, es gibt auch Malzbier mit Alkohol.
Wirklich?
Ja. Habe ich mal in Köln aus Versehen getrunken. Da war ein bisschen Alkohol drin. Wollen wir mal einen kleinen Testschluck nehmen?
Ja.
Weil wir können ja nicht, wenn es jetzt ganz fürchterlich schmeckt, dann können wir es nicht Patricks Malz nennen. Das wäre nicht fair.
Könnte kälter sein, aber...
Könnte auch leckerer sein.
Ich finde es ein bisschen warm.
Ja. Soll ich es mal noch ein bisschen kalt stellen? Dass wir es gleich ein bisschen kälter zur Verfügung haben. Gibt es denn irgendetwas Spannendes, was du den Leuten vielleicht in der Zeit erzählen kannst?
Über worüber denn?
Vielleicht einfach noch so ein bisschen über die Lesung in Oldenburg. Was so die coolste Frage war, die kam. Ja, oder gut. Ja, und dann bringe ich mal das Malzbier in die Kälte.
Also es kamen auch natürlich wieder Fragen, wie immer, über Nachtzüge, weil das und guck, dass du die Flaschen nicht verwechselst. Es gab natürlich auch wieder Fragen über Nachtzüge, das ist ja quasi Bedingungen. Und zwar ging es so, wie ist es heute so mit dem Nachtzug zu fahren? Darauf konnte ich natürlich nur bedauernd antworten. Die Deutsche Bahn hat ja leider keine Nachtzüge mehr, aber dafür die ÖBB, das war, denke ich mal, meine Lieblingsfrage. Und Papsi hat sich während der Europa-Tour verblabbert, als er gesagt hat, ich wollte schon immer mal mit dem Orient-Express von Moskau nach Vladivostok fahren. Da habe ich gesagt, Orient-Express ist doch die transsibirische Eisenbahn. Oh ja, richtig, ich hab das Ding mit dem Orient-Express verwechselt. Aber zu dem Zeitpunkt hat er mir noch gar nicht gesagt, was mit dem Orient-Express überhaupt auf sich hatte.
So, da bin ich wieder. Was denn?
Ich habe darüber, dass du mich mit dem Orient-Express verblappert hast. Auf der Lesung.
Auf der Lesung?
Ja.
Wo ich gedanklich bei einer Mail war eigentlich.
Von dem du noch gar nicht erzählt hast.
Ja, richtig. Ja, das war so ein bisschen die Lesung in Oldenburg. Knappe 60 Leute nachmittags.
Und viel Spenden.
Und mit 560 Euro und wie viel Cent waren es? 20? Jetzt gucke ich lieber nochmal, bevor ich was Falsches sage. Das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm sonst. Oh, gut, dass wir geguckt haben. 526 Euro und 50 Cent. Eine Hammer-Spendensumme.
Ja.
Das ist wirklich, das hat mich wirklich ein bisschen aus den Socken gehauen, muss ich sagen. Wenn man jetzt mal so nimmt, es waren so ungefähr 60 Leute da. Das heißt, du hast so einen Schnitt von 9 Euro pro Kopf. Ja. Das finde ich schon echt viel. Das finde ich echt viel. Überleg mal, wenn man sonst auf eine Lesung geht, zahlt man oft Eintritt so 5, 6, 7 Euro oder so. Da ist ein Schnitt von 9 Euro wirklich schon richtig ordentlich. Ja. Richtig ordentlich. Gut,
der Vorteil in den Spenden ist, da vorher bei anderen Lesungen, bei Eintritt, da zahlt man immer, weiß aber nicht, nach was einen erwartet. Aber bei unseren Spenden ist geht man ja komplett begeistert und euphorisiert dort raus und gibt dementsprechend auch mehr aus, weil man ja quasi schon weiß, dass es sich dafür gelohnt hat.
Okay, so habe ich es noch gar nicht betrachtet. Ja, so habe ich noch gar nicht betrachtet. Das heißt, du meinst, wenn man jetzt vorher nach Spenden gefragt hätte, dann wäre es deutlich weniger gewesen. Ja. Vielleicht lag es aber daran, ich glaube, in Oldenburg wurde auch vorher und nachher um Spenden gebeten, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Ich glaube, die hatten die Spendenbox draußen schon stehen, haben bei den Leuten, die reingegangen sind, Spenden eingesammelt und dann haben sie dir auf den Tisch gestellt, du hast deinen Text vorgelesen und du hast dann am Schluss quasi nochmal um Spenden gebeten. Ja. Aber es lag auch mit daran, muss man sagen, dass bei der Linus, der das Ganze mitorganisiert hat vom Verein VfB für alle, da auch nochmal ein wenig was reingepackt hat, was der Verein so intern gesammelt hat insgesamt. Ja, das war zwar jetzt nicht irgendwie, das war jetzt nicht die Hälfte oder so, aber das hat dem Ganzen auch nochmal einen ordentlichen Schub versetzt insgesamt. Also das war natürlich mega, das hat mich richtig, richtig, richtig gefreut, weil ganz ehrlich, wir halt auch schon Lesungen hatten, wo wir sehr viel durch die Gegend gefahren sind und cool, dann am Ende mehr Unkosten hatten, als wir spenden hatten.
Die Situation hatten wir noch nie, oder?
Die hatten wir auch schon einmal. Ja, mag ich jetzt nicht sagen, aber die hatten wir schon einmal.
Ja, das war bestimmt witzig.
Ja, das findest du witzig, weil es dich ja jetzt so nicht direkt in dem Umfang betrifft, aber mich sorgt das natürlich schon. Das war auch eine von den Lesungen, die relativ früh war. Wenn man dann so überlegt, oh Gott, was, wenn man sich das Ziel überlegt, also angenommen, du hast ein Ziel von einer Spendensumme von 10.000 Euro und du weißt, du musst, um 1 Euro Spende zu erreichen, auch 1 Euro ausgeben, dann ist das ja A, komplett sinnfrei, dann könntest du ja auch das ganze Spendenthema einfach weglassen, könntest 10.000 Euro aus deiner eigenen Tasche nehmen, könntest die spenden und fertig.
Ja, aber dann hätte man ja den Spaß des Unterwegsseins nicht.
Ja, ja, das mag ja sein. Aber wie gesagt, da könnte man ja dann auch irgendwie Bahnhofsrundreisen machen oder sich die versüftesten Bahnhofsklos Deutschlands anschauen oder sowas. Cool. Also es gibt da ganz viele Dinge, die man dann machen könnte. Ja, da müsste man jetzt nicht unbedingt Lesereise machen. Ja. Ja. Nein, auch das Feedback war positiv. Ich habe Leute... Ja, fand ich durchweg.
Aber wir hatten noch nie negatives Feedback auf der Lesung.
Doch.
Auf der Lesung?
Ja. Ja, habe ich dir nicht immer gesagt, aber ich habe auch schon.
Auf der Lesung, wäre ich ja dabei gewesen.
Nein, wir haben im Nachgang aber schon mal negatives Feedback bekommen.
Ja, was denn?
Kann ich mal gucken, wo ich das finde. Aber ich sag keinen Namen dazu und ich sag auch nicht, welcher Ort.
Wie welcher Ort, wo der wohnt?
Nein, auch welche Lesung das war und so weiter, das möchte ich nicht. Und ich lese auch nicht alles vor, sondern nur einen Teil, okay?
Ja.
Wenn ich es auf die Schnelle finde, aber...
Neue Hasslistenmitglieder.
Ja, so weit würde ich gar nicht gehen. Es ist auch eine Kritik, die ich in Teilen nicht so richtig nachvollziehen kann.
Das ist klar. Kritik an uns ist selten nachvollziehbar.
Hallo! Von der sogenannten Lesung, in Anführungszeichen, die Sie im ...... gegeben haben, waren wir sehr enttäuscht. Aus diesem Grund habe ich alles, was ich von Ihnen auf Facebook geteilt oder kommentiert habe, wieder gelöscht. Ja. Da bin ich halt auch sprachlos so ein bisschen. Zumal ich das den einen oder anderen Kritikpunkt ja immer nachvollziehen kann. Wir haben ja ganz oft so, dass man aus der Fragerunde heraus sich Dinge ergeben, wo man merkt, dass Leute da Dinge kritisch hinterfragen. Ja, das weiß ich auch. Zum Beispiel jetzt bei der letzten Lesung, als hinterfragt wurde, ob ich irgendwie die Chance hätte, dich bei irgendetwas vom Gegenteil zu überzeugen.
Ja.
Ja, das war ja schon ein kritisches Hinterfragen unserer gesamten gemeinsamen Beziehungsstrategie. Wieso? Irgendwie so ein bisschen. Ja, weil das hinterfragt wurde.
Was wurde hinterfragt?
Ja, unser ganzes Modell mit, ich habe dir das schon tausendmal gesehen, du tust immer so, als irgendwie wäre so eine schriftliche Familienvereinbarung, an die sich alle halten, und dieses ständige Behandeln auf Augenhöhe, als wäre das so das Normalste von der Welt.
Ja, aber hätten wir keine Familienvereinbarung, dann würde halt alles reduziert auf irgendwie, jeder macht sein Ding und dann.
Ja.
Ja, das ist ja auch nicht schön. Also wenn das irgendwie das Normale in Familien ist, dann ist das ja auch nichts Gutes irgendwie. Wenn sich da alle in Ruhe lassen und jeder einfach für sich entscheidet, ohne irgendwelche Gemeinsamkeiten.
Na, es gibt auch durchaus Familien, da entscheiden Mama und Papa.
Ja, das ist dann ja nochmal was komplett anderes.
Ja, es muss aber ja nicht schlechter sein. Wenn die ihre Erfahrung und ihre Lebensreife dazu nutzen, dass sie wissen, was und wie und wo jetzt am besten ist.
Würden
sie
ihre Erfahrung nutzen, um quasi die Berater zu sein.
Okay. Nun denn. Also das war jedenfalls unser Ausflug nach Oldenburg. Eine der irgendwie am meisten beeindruckt mich, dass ich jedes Mal von der Location neu beeindruckt sein kann. Die waren alle unterschiedlich,
oder?
Immer wenn ich so denke, so jetzt haben wir alles erlebt kommen wir dann danach irgendwo nach Erfurt und lesen dort in einem Fanprojekt und das sieht aus wie in so einem Wohnzimmer irgendwie so. Aber total schön irgendwie. Also jetzt gar nicht despektierlich oder so. Und dann kommt die nächste Lesung und alles ist irgendwie immer anders.
Ja.
Und jetzt kommen wir da halt und da ist halt dieses riesige, imposante Eingangsgebäude, weil das ein ehemaliges Hospital ist. Ja. Oder ein ehemaliges Hospital war, welches umgebaut wurde jetzt zum Kulturzentrum. Und ja, vielen, vielen Dank nochmal nach Oldenburg, auch insbesondere an den VfB für alle. Haltet die Ohren steif und bleibt dort tapfer. Und wenn es mal was gibt, wo die Wochenendrebellen euch unterstützen können, dann meldet euch jederzeit immer wieder gerne.
Ich finde ja, Lani könnte öfter mal auf Lesung mitkommen.
Ja, das ist ja für
sie. Den nächsten ist sie dabei, oder? In Hamburg.
Das weiß ich nicht. Das ist ja für sie immer nur so semi-spannend. Also ich kann das schon in großen Teilen nachvollziehen, dass das jetzt nichts unbedingt ist, wo sie mit großer Freude dabei ist.
Gut, wenn Mami mitkommt nach Hamburg, dann kommt sie da ja auch mit.
Das könnte gut sein. Ja. Ja, wir sind dann den Abend noch weiter gerammelt mit dem Zug bis nach Hannover, haben dort übernachtet, denn du wolltest Sonntag dann ganz gerne mal wieder zum Fußball und hast Freitag auf Twitter deswegen eine Abstimmung durchgeführt, zu welchem Spiel wir fahren sollen und gewonnen hat welches Spiel?
FFC Frankfurt gegen Bayern München.
Genau, wir waren beim Frauenfußball, FFC Frankfurt gegen Bayern München und dadurch, dass Avalani mit war, das Spiel um 13 Uhr Anstoß hatte, nee Quatsch, das Spiel um 15 Uhr Anstoß hatte, wir aber trotzdem auch nicht in die Situation wollten, da in Hektik zu geraten von Oldenburg aus, sind wir den Abend schon bis Hannover gefahren.
Und dann danach der VDIC.
Genau.
Das war krass.
Und landeten dann leider bei der Anreise in einem mega vollen ICE.
Und Lani hat sich Kakao über die ganze Hose gekippt.
Die sah aus, als hätte sie sich eingekackt so ein bisschen.
Ich saß in so einer ehemaligen kleinen Kommunikationszelle.
Ja, das war nicht so eine angenehme Anreise. Das heißt, wir sind dann auch sehr schnell wieder ausgestiegen. Nach einer Station, um einen anderen Zug zu nehmen insgesamt, ja. Ja, und dann sind wir in Frankfurt angekommen und sind zum Stadion am Brentano-Bad. Ja. Da sind wir dann hingedüst. Ich glaube, das Stadion ist am Brentano-Bad. Aber es gibt daneben auch den Brentano-Park. Und es gibt dann auch noch den Spielplatz am Brentano-Bad. Oder ist der am Brentano-Park?
Ich weiß nicht. Aber ich finde es irgendwie sinnvoller, wenn es das Bad am Brentano-Park, das Stadion am Brentano-Park und der Spielplatz am Brentano-Park wäre.
Das würde ja voraussetzen, dass man in Frankfurt sinnvolle Dinge tut. Das Stadion am Brentano-Bad heißt es. Es befindet sich am Rödelheimer Parkweg. Ja, genau. Das ist nämlich in der Ecke Frankfurt-Rödelheim. Da spielt, glaube ich, normalerweise Rot-Weiß-Frankfurt auch was den Herrenfußball angeht. Und ist eigentlich so, was das Stadion angeht, ja, jetzt nichts mega Außergewöhnliches, würde ich sagen, ne? Oder gab es irgendwas ganz Besonderes, was dir aufgefallen ist?
Eigentlich nichts, weil das Einzige so, es war irgendwie so ein bisschen außerhalb, man konnte teilweise noch einige Hochhäuser sehen, also aus der Entfernung.
Ja, das wäre jetzt das Einzige, was mir noch aufgefallen wird. Du hast so ein ganz, konntest das große Radisson sehen. Je nachdem, in welche Richtung man geguckt hat, konnte man sehen. Aber es gab keine Anzeigetafel, glaube ich, ne?
Wirklich?
Ich habe keine gesehen. Und auch so, es war okay, aber es war jetzt so rein vom Stadion, war es jetzt nichts Außergewöhnliches, würde ich sagen. Aber, und damit würde ich anfangen wollen, wir hatten ja gesagt, wir wollen einfach mal so ein bisschen gucken, was waren so die Unterschiede, die wir sehen, Frauenfußball zum Fußball der Herren. Gibt es da etwas, was dir aufgefallen ist?
Also an der Spielweise selbst gar nicht, aber der offensichtlichste Unterschied war, es waren viel weniger Menschen da.
Ja, wobei viel weniger auch heißt, wir standen, glaube ich, lange schon nicht mehr in so einer langen Schlange am Kassenhäuschen. Ja, das war das, was mich erstmal überrascht hat, weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, wir kommen da so gemütlich hin, dann sind da so 300 Gestalten oder irgendwie sowas, aber die haben, glaube ich, mit dem Ansturm nicht so gerechnet. Ja, entweder wussten die alle,
erste Liga dann.
Ja, die wussten alle, dass du kommst vielleicht.
Ja.
Deswegen, das könnte sein.
Kann echt sein.
Meinst du nicht?
Kann echt sein.
Meinst du? Ach so, kann echt sein, hast du gesagt, okay. Ja. Weil am Kassenhäuschen, als wir angekommen sind, war erstmal eine Schlange von 25 Minuten.
Ja.
Ja, das war erstmal nicht so doll. Und da war deine Schwester auch schon ein bisschen leicht angenervt.
Ja.
Das fand die
aber sie fand es dann letztendlich doch gut.
Der hat es richtig gut gefallen.
Ja.
Hat mich überrascht. Ja. Ich konnte jetzt noch gar nicht einschätzen, ob sie es auch einfach cool fand, weil da mal Frauenfußball ist. Oder weil da Frauen Fußball spielen, weil sie hat auch im Vergleich zu den letzten Spielen, wo sie mal mit war, sie hat sogar das Spiel verfolgt.
Ja.
Das kannte ich bei ihr gar nicht.
Bei Leverkusen.
So. Ja. Bei Leverkusen gegen Dortmund, weißt du, so bei einem der absoluten Top-Spiele holt sie nach 5 Minuten ihr Tablet raus und zockt. Und gestern bei dem Spiel hat sie die ganze Zeit.
Ich erinnere mich noch an diesen Moment, wo es war so voll, Laura und Mavi hat dann so den Rucksack hervorgeholt und die zieht so das Tablet drauf und du so, nee, oder?
Ja. Das war schon außergewöhnlich, ja. Ja, hast du noch weitere Unterschiede festgestellt?
Dann, ich muss mal überlegen. Es ging irgendwie so ein bisschen mehr um Angriffe. Also es gab viel häufiger Angriffe und weniger so im Mittelfeld.
Mhm. Ja.
Und da war ich weiß, dass man an manchen Stellen auch ziemlich aufregend.
Ja. Würde ich jetzt glatt so unterschreiben, das kann natürlich von Spiel zu Spiel völlig unterschiedlich sein, aber das ist auf jeden Fall der einzige Punkt, der mir so wirklich als klarer Unterschied aufgefallen ist, ist eigentlich, also A, fangen wir vielleicht erstmal mit den Gemeinsamkeiten an. Dasselbe Gedöns vorab, vorm Spiel, terrere, terrere, palim, palim und Einmarsch der Mannschaften und hier und da und terrere und Stadionsprecher. Das war so ein bisschen nervig. Aber das, was man so als Floskel so häufig sagt von diesem offenen Schlagabtausch, das war irgendwie schon gegeben. Wenn man es böse formulieren will, kann man sagen, es gab quasi kein Mittelfeld irgendwie. Es ging gleich zur Sache. Aber dem war eigentlich gar nicht so, sondern so dieses Mittelfeld wurde halt einfach unheimlich schnell überbrückt. Also da wurde nicht so dieses taktische Rumgeschiebe, wir schieben den Ball noch 26 Mal von A nach B und von Spieler, von diesem Spieler zu diesem Spieler, bis wir die Lücke entdecken, sondern da war die ganze Zeit richtig Leben.
Ja.
Ja, das hat mir Spaß gemacht zuzugucken. Wobei ich jetzt nicht sagen würde, das ist ein klassischer Unterschied zwischen Frauenfußball und Männerfußball, sondern das kann jetzt wirklich auch einfach, da haben wir auch zu wenig gesehen, kann jetzt auch einfach eine Besonderheit dieses Spiels gewesen sein.
Ja.
Das vermag ich sonst nicht so anders zu beurteilen. Ansonsten war es das eigentlich schon mit Unterschieden, würde ich sagen.
Ja.
Oder? Also ich habe sonst, gut, der Trommler, der da fleißig getrommelt hat, der hat jetzt nicht so, der hatte halt keine 2000 Leute dahinter sich.
Niemand
gehabt,
hat gesungen, kein einziger.
Die dann da mitgeschrien haben. Doch drüben in der Bayern-Ecke waren schon ein paar, die gesungen haben.
Ja, da schon, aber
zu
den Trommeln
haben.
Nicht.
Zu den Trommeln hat keiner gesungen. Und es gab, ich habe jetzt auch nicht erkannt, dass es einen klassischen ersten FFC Frankfurt Fanblock gab, der jetzt lautstark irgendwie durchchoreografiert irgendwelche Gesänge davon sich gegeben hat. Habe ich aber auch nicht vermisst, muss ich sagen. Habe ich wirklich nicht vermisst. Nee, also das war durchweg ein cooler Ausflug. Schade war, dass Frankfurt so ein bisschen auf den Sack gekriegt hat mit 3-0. Das war ein bisschen ärgerlich. Das fand auch die Lani nicht so toll, die er zu Frankfurt gehalten hat.
Lani mag einfach die Bayern nicht.
Ja. Und was halt cool war, ein Käsekuchen für 1,50 €. Das war noch so mein zusätzliches
Aber mit
Highlight.
Einer Plastikgabel drin, das war mein Abzug.
Ja, mit einer Plastikgabel leider drin. Und es gab auch Plastikbecher, deswegen haben wir nichts getrunken.
Ja.
Obwohl wir recht durstig waren. Aber 1,50 € für einen richtig guten Käsekuchen und 1 € für einen Kaffee, erste Bundesliga, finde ich erstmal richtig gut. Denn eine knappe Stunde später konnte ich für dasselbe Geld gerade mal pinkeln im Bahnhof.
Wo war das denn?
Im Frankfurter Bahnhof dann später.
Ja. Also da gibt es nicht so ein Lass es krachen wie in Leipzig, oder?
Wie in Leipzig, nein. Muss man vielleicht kurz erklären, in Leipzig gibt es jetzt ein WC-Unternehmen, das nennt sich, ich habe den Namen vergessen, Lou, glaube ich, L-O-O.
Das ist witzig.
Und ich habe beim ersten Mal gedacht, das ist irgendwie versteckte Kamera, weil im Eingangsbereich steht auch irgendwie dann so beschrieben, herzlich willkommen in unserem Beauty- und Wellness-Park oder irgendwie sowas. Ich wollte eigentlich nur auf Toilette. Und dann
ich hätte so verstehen, Sie Spaß haben können.
Ja, sowas zum Beispiel. Ja. Ja. Und dann ist es tatsächlich so, dass an jeder Klotür irgendwie so
motivierender,
so motivierender Spruch
steht. Lass es krachen.
Lass es krachen und die anderen weiß ich schon gar nicht mehr. Also so ganz
viele. Kennst du einen noch?
Ja, ich hab mir die irgendwo sogar mal abfotografiert, weil ich gedacht habe, das glaubt mir ja kein Mensch.
Also, wenn wir am Wochenende nach Dresden fahren, dann müssen wir auf jeden Fall über Leipzig fahren und egal ob ich muss oder nicht, da gehe ich mal auf Toilette.
Dann gehst du da mal rein, ja. Ja, spannend ist, dass die auch dasselbe System haben wie bei Sanifair und Co., dass du quasi einen Gutschein bekommst, den du dann aber nicht irgendwie im Bahnhof bei den Geschäften einlösen kannst, sondern vorne stehen so Automaten, wo, wenn du Gutscheine hast, dir irgendwas kaufen kannst und dann den Gutschein wieder einlösen kannst. Das Problem ist, die letzten 4 Mal, als ich da war, waren immer die Automaten kaputt. Also das System hat noch so seine Schwächen und Lücken. Es waren auch letztes Mal waren die Seifenspender kaputt. Und
das macht die motivierenden Sprüche machen dann wieder gut.
Ja, die motivierenden Sprüche würden mich ja nicht stören, aber ich habe auch irgendwie so ein bisschen was, einen leicht sexistischen Unterton in der Beschreibung im Hinterkopf. Ich weiß es nicht mehr genau, aber irgendwas war da auf jeden Fall vorne.
In der Beschreibung?
In der Tür gibt es so eine Beschreibung irgendwie, warum Männer dieses Klo nutzen könnten und warum Frauen dieses Klo nutzen können. Und das war so ein bisschen, ich guck nochmal, wenn ich das nächste
Mal. Mach du das mal auf Toilette?
Ja, ja. Aber es war jetzt nicht irgendwie ein so ausschweifend großartiges Erlebnis, dass man da besonders drüber berichten kann. Ja. Insgesamt ärgert es mich eher eigentlich. Wenn man so in die 80er, 90er zurückdenkt, dann waren so Autobahn- und Bahnhofsklo, das waren so echt so die letzten Löcher. Ja. Also die waren richtig schlimm. Also hast eigentlich diese Tür aufgemacht und da sind dir schon sämtliche Geschlechtskrankheiten entgegengesprungen. Sowas. Also so richtig schlimm. Und musst mal Öhmchen fragen, die kann sich da auch
dran erinnern. So wie heute die IC-Toiletten.
Nee, die sind richtig sauber dagegen.
Die IC-Toiletten?
Ja. Die sind richtig sauber dagegen. Und dann kam halt dieses Konzept, ich weiß gar nicht, ob Sanifair da die ersten und einzigen waren, aber grundsätzlich gab es dann dieses Konzept, dass du dann quasi Geld bezahlst auf der Toilette. Und die im Gegenzug sicherstellen, du hast wirklich immer warmes Wasser. Das gab es früher auf den Autobahnklos nicht immer. Da war dann irgend so ein eiskaltes Wasser im Winter, dass die Flossen abgefahren sind aus irgendeinem verkeimten Waschbecken, wo du wusstest, warum wasche ich mir jetzt die Hände? Ich hole mir ja mehr Keime, als ich dann gegebenenfalls abwasche. Es gibt immer dann Toilettenpapier. Es gibt jemanden, der sich um die Reinigung kümmert. Also es ist dann immer sauber etc. Es ist einigermaßen beheizt. Auch das ist jetzt für Männer ja nicht so ein Thema. Aber wenn du als Frau dich da auf so eine eiskalte Klobrille setzen musst im Winter auf irgendein Bahnhofssüffklo oder so, das ist halt auch mega, mega unangenehm. Und da fand ich das erst gut, wo ich gedacht habe, naja, ein Euro ist halt eine Menge Kohle. Beziehungsweise damals waren es, glaube ich, noch, die haben, glaube ich, mal angefangen mit 50 Cent. Oder mit einer Mark, weiß ich gar nicht, wie lange es die jetzt schon gibt, müsste ich mal recherchieren. Und dann war aber irgendwann auch absehbar, dass es wahrscheinlich irgendwann dann so laufen wird, dass du genau die beschissenen, versüfften Toiletten, die du damals bekommen hast, irgendwann auch wieder bekommen wirst, nur mit dem Zusatz, dass du dann 1 Euro dafür bezahlen musst. Und in Frankfurt zum Beispiel ist es schon soweit. Ja, also in Frankfurt am Bahnhof zahlst du ganz normal 1 Euro. Und kommst dann in eine relativ versüffte Bahnhofstoilette. Die ist nicht so schlimm wie jetzt damals an der Autobahn, aber die hat schon nichts mehr mit dem zu tun, dass ich sage, ich bin bereit für einen gewissen Komfort, dafür, dass da regelmäßig desinfiziert wird, dass das vernünftig beheizt ist, dass ich saubere, dass ich mir beim Händewaschen nichts weghole und so weiter. Dafür gegebenenfalls Geld bezahle. Davon ist zumindest Frankfurt Hauptbahnhof schon wieder ein Stückchen entfernt.
Aber Leipzig nicht, das Lou.
Leipzig, das Lou beim letzten Mal nicht, da ging halt nur die Hälfte nicht. Ja, also mich interessiert ja auch dieser Sanifair-Gutschein, der interessiert mich meistens nicht, weil ich mir nicht einen Kaffee für 3,80 am Bahnhof kaufen würde, nur weil ich einen Sanifair-Gutschein für 50 Cent habe. Oder so. Also das macht wenig Sinn. Ich hatte erst überlegt, ob ich die mal sammle und mir damit irgendwann mal eine Wand tapeziere oder so, aber so oft benutze ich die eigentlich gar nicht. Ja. So oft benutze ich die eigentlich gar nicht. Also wenn ich am Bahnhof bin, entweder bin ich vorher aus dem Zug gestürzt oder ich steige kurze Zeit später wieder in den Zug ein. Deswegen brauche ich die gar nicht so häufig. Was ist für dich so das Schlimmste auf einer Toilette, was passieren könnte?
Das Schlimmste auf einer Toilette, was passieren könnte? Ja, muss ich mal überlegen. Dass keine Seife da ist, würde ich sagen.
Ja? Okay.
Das sieht schon bei uns so oft Bei uns in der Schule ist das auch so. Da ist irgendwie immer ganz oft auf der Toilette keinen Salz. Ich habe mich schon 3 Leute immer beim Sekretariat beschwert, aber das ist noch nicht passiert.
Okay. Na gut, das ist auch nervig. Ja. Wobei es ja manchmal so ist, dass wenn du dir dann die Hände wäschst und du fasst dann diese versüffte Klinke an, wo schon 23.000 andere vor dir da war, ohne dass jemand diese Klinke desinfiziert oder mal abgewaschen hat vernünftig, dann hast du dir im Anfang, im Anschluss an der Klinke ja sowieso schon wieder mehr Keime eingefangen als vorher. Ja.
Bei uns in der Schule ist das Problem, da gibt es auch kein warmes Wasser.
Okay.
Das hasse ich, wie die Pest. Wenn es da schon so kalt ist und dann muss man seine Hände, man will seine Hände wirklich intensiv und gründlich waschen, und man kommt unter Wasser, wo die Haut wirklich schon richtig wehtut darunter. Das ist dann halt auch blöd.
Das ist Scheibenhonig, ja.
Aber irgendwie, du versuchst ja manchmal jetzt an manchen Tagen überhaupt kein Geld mehr auszugeben, dann kannst du ja auf solche Toiletten auch nicht gehen, oder?
Nee, dann muss ich die meiden, ja. Dann muss ich die meiden, ja.
Hast du auch schon mal, hast du in der Stadt schon mal irgendwo in die Ecke gemacht?
In der Stadt?
Ja.
Was heißt denn in der Stadt für dich? Du meinst, dass ich irgendwo in der Fußgängerzone mich da irgendwo hingestellt
habe? Nee, irgendwie halt so. Ja, halt nicht irgendwie draußen auf dem Feld, sondern irgendwo, wo auch Leute waren.
Nee.
Schön, das würde ich mir witzig vorstellen.
Nee, das habe ich, glaube ich, noch nicht gemacht. Also könnte ich mich jetzt zumindest nicht dran erinnern.
Ja. Finde ich witzig, wenn du in der Fußgängerzone.
Nee, das habe ich noch nicht gemacht. Für mich ist immer das Üble auf Toiletten, wenn es keine Papierhandtücher gibt. Also kaltes Wasser ist schon schlimm.
Ja.
Aber für mich ist noch schlimmer, wenn ich dann keine Papierhandtücher habe und dann auf diese versüffte Klinke gucke, weil ich brauche das Papierhandtuch nicht nur zum Abtrocknen, sondern ich brauche das Papierhandtuch auch, um damit
dann
die,
dann immer so unter mit dem
die Klinke, das geht auch, sich so unterhaken, aber manchmal hast du ja keine Klinke, sondern du hast nur so einen Knauf.
Ja, das ist ja scheiße.
Da brauchst du dann eigentlich dieses Papiertuch.
Ja,
aber dann süffe ich mir ja mein Pullover voll mit den ganzen Keimen. Also die beste Situation ist eigentlich, wenn der Müllkorb direkt neben der Tür steht, sodass man das Papierhandtuch nehmen kann, ja, die Tür aufmachen kann.
Oder wenn es
mit dem Fuß aufhalten und dann.
Oder wenn es wie bei Sanifair gar keine Tür gibt, sondern so eine Schranke, die sich automatisch öffnet.
Das geht natürlich auch, ja. Das geht natürlich auch. Aber das ist ja jetzt nicht so der Regelfall. Ja. Ja, jetzt sind wir irgendwie über den ersten FFC Frankfurt plötzlich bei Sanifair-Toiletten gelandet. Ja. Also kurz Zusammenfassung nochmal. Was ist so dein Resümee oder dein Fazit des ersten Besuchs eines Frauenfußballspiels?
Im Wesentlichen ist es eigentlich gleich. Es waren halt kleine spielerische Unterschiede und der ist halt einfach kleiner.
Genau. Ich würde jetzt mal sagen, vom Zuschaueraufkommen so ungefähr wie so ein Drittligaspiel. So,
ja.
Kann man so vergleichen. Vielleicht, obwohl es eigentlich ja mit Bayern München war, der, ich weiß nicht, ob sie zu dem Zeitpunkt Tabellenführer waren oder Tabellenzweiter, aber es war so das Spitzenspiel des Wochenendes, kann man eigentlich sagen. Aber man muss auch dazu sagen, es wurde, glaube ich, im Fernsehen übertragen. Ich weiß nicht, inwieweit das Auswirkungen hat, dass dann auch weniger Zuschauer da sind. Ja. Aber ansonsten, es war ein total cooles Spiel. Und hat richtig Bock gemacht, der gesamte Ausflug. Ja. Und man darf halt auch nicht vergessen, wir haben jetzt für Lani, für dich und für mich haben wir 11 Euro Eintritt bezahlt. Nur mal zur Erinnerung, in Aalen habe ich 26 Euro pro Kopf bezahlt. Ja, also dann,
Aalen war schon cool.
Das, nur um das mal so ein bisschen auch in Relation zu setzen.
Aalen war schon cool.
Ja, über Aalen werden wir jetzt heute hier nicht mehr philosophieren. Da kannst du dir sicher sein. Ja, das war es so ein bisschen zu unserem Ausflug am Wochenende. Ich würde sagen, du erzählst jetzt nochmal ein bisschen was Schönes und ich hole mal lieber unser Bier, oder?
Worüber könnte ich erzählen?
Du könntest erzählen über weiß ich nicht.
Ich auch nicht.
Willst du vielleicht schon mal die spektrographische Minute machen? Die
kommt immer ganz zum Schluss.
Ach, die darf auch nur zum Schluss kommen.
Was kommt denn jetzt eigentlich noch? Filmrezension?
Genau, dann lass uns doch, dann mach's doch einfach so, dass du die Einleitung schon mal erzählst, um welchen Film es geht und ein bisschen schon mal erzählst, wovon der handelt. Ja?
Wenn ich das, ich zwang einfach an.
Ja.
Also, wir haben den Film geguckt. Oder besser gesagt, ich habe den Film geguckt, Inception, also eigentlich haben wir ihn zusammen geguckt, weil das war ja eine Filmempfehlung und er steht auch auf unserer Watchlist, aber Papsi hat ihn ja irgendwann schon mal geguckt und ist dann dabei auf der Couch eingeschlafen. Also, eigentlich habe nur ich ihn geguckt. Papsi hat so von den 148 Minuten, würde ich mal so sagen, so die ersten 20 geguckt.
Und, schmeckt besser?
Mm.
Ja, ne?
Viel besser.
Ja, würde ich auch sagen. Viel, viel besser. Genau, du hast schon erzählt, um welchen Film es geht.
Ja.
Und hast gesehen, wie hast du auch gesagt, wie aufmerksam wir beide diesen Film im Detail analysiert haben.
Ja.
Hast du auch erzählt. Ja. Genau. Dann erzähl doch mal kurz, für die, die Inception nicht kennen, worum geht's in dem Film?
Also es ist jedenfalls so ein Film, in dem es die Technologie gibt, dass man sich halt in die Träume eines anderen bewegen kann und die auch aktiv mitkonstruieren kann und auch die Umgebung, in der sie geschehen quasi.
Mhm.
Und er möchte es halt, oder ein Unternehmer möchte es halt nutzen, um einen wirtschaftlichen Vorteil zu erlangen, indem er quasi seinen Konkurrenten davon überzeugen, im Traum davon überzeugen will, seine Firma zu spalten. Um dort quasi dann dafür zu sorgen, dass die Firma schwächer wird und dass dann quasi kein wirtschaftliches Monopol in der Energieversorgung entsteht. Weil es handelt sich halt um Energiefirmen.
Mhm.
Und das wollte er machen, indem er halt seinen Vater quasi im Traum sehen lässt. Und ja, dafür müssen sie halt in den Traum rein und den auch so formen, aber sie müssen dafür halt quasi einen Traum im Traum im Traum. Also so, dass man dann quasi immer aufwacht, aber man ist eigentlich immer noch im Traum.
Mhm.
Und das halt bringt halt auch so Gefahren mit sich, weil manchmal verwechselt man dann auch den Traum mit der Realität oder man formt halt diese Traumwelt so, dass man entweder dort stirbt oder dass das halt gefährlich wird im Traum selbst.
Mhm.
Und ja, zum Schluss wird dann eigentlich so herausgefunden, dass dieses Inception, also dieser Traum im Traum, das hat ja dieser, wie hieß der Hauptcharakter?
Dominic Cobb.
Genau. Der hat das zuerst, bei seiner Frau aufprobiert und hat diesen Gedanken gesetzt, dass er, dass sie quasi nur in einem Traum befindet, aber das hatte sie dann irgendwie in der Realität auch noch. Also da ging quasi los, dass die Traum und Realität, dass man Traum und Realität irgendwie so verwechselt.
Genau. Also es ist ja so, dass wenn du aus dem Traum, also wenn du in dem Traum getötet wirst oder zu Tode kommst, dass dann du in der Realität eigentlich nur aufwachst.
Ja.
So. Und sie hat sich halt im Traum selbst getötet. Ja. Oder sie war der Meinung, sie ist im Traum und hat sich selbst getötet, damit sie aufwacht, aber sie war in der Realität. Ja. Und da hat er sich quasi, also der Hauptcharakter Dominic Cobb, hat sich da quasi auch die Schuld für gegeben. Weil er ihr den Gedanken eingepflanzt hat und wird halt auch im ganzen Film eigentlich immer wieder im Unterbewusstsein damit konfrontiert oder das spielt in seinen Träumen, in der er sich reindenkt, auch immer wieder eine ganz entscheidende Rolle. Ja. Also Handlung nochmal von der Handlung zusammengefasst, es geht um sogenanntes Traum-Sharing eigentlich insgesamt. Das heißt, man hat das genutzt. Oder ein Unternehmer hat das genutzt, um quasi eigentlich einen Konkurrenten auszustechen. Und eigentlich ist es so, dass man das bis dato genutzt hat, um in dem Traum eines anderen zu agieren, aber nicht zwingend, um dort einen Gedanken zu pflanzen. So.
Die Idee ist neu.
Die Idee war dann neu quasi insgesamt, genau. Und das haben die dann versucht und dazu brauchten die aber sehr viele Ebenen oder sehr viele Traumebenen. Also da reicht es nicht, sich in den Traum reinzudenken, sondern man braucht quasi den Traum innerhalb eines Traums, weil je mehr Traumebenen je mehr Traumebenen man sich
man existiert.
Vertieft,
ja.
Desto langsamer vergeht die Zeit in der Realität.
Ja.
So kann man das richtig sagen, ne?
Ja, genau.
Ja. Ja, wenn wir vielleicht grundsätzlich erstmal, bevor wir über die Handlung oder über die Charaktere noch das ein oder andere Wort verlieren, wie gut oder wie schlecht fandest du den Film? Was fandest du daran gut oder was fandest du daran nicht so gut oder was beschäftigt dich?
Also er war relativ schwer zu verstehen, man muss relativ aufmerksam sein. Aber es war halt auch, hat dann halt auch ein bisschen herausgefordert, deswegen war es halt auch spannend und das fand ich daran gut.
Okay. Und gibt's irgendwas, was dich daran besonders beschäftigt hat?
Habe ich noch gar nicht genau überlegt. Aber ich habe mich ehrlich gesagt, ob diese Zeitverlangsamung, ob das so ist, dass quasi es in der ersten Traumebene irgendwie halb so schnell ist, in der zweiten Traumebene ein Viertel so schnell, in der dritten ein Achtel so schnell, oder ob das so anders wächst. Aber ich habe hier die Antwort gefunden, dass die Zeit wird exponentiell langsamer.
Okay. Das ist so ähnlich wie Florian Freistetter, der jetzt letztens gefragt hat, warum der Barkeeper nicht reich wird, wenn der Erste ein Bier trinkt, der Zweite ein halbes, der genau, Dritte ein Drittel.
Das ergibt insgesamt nur zwei Bier.
Genau, ja.
Und nicht mal ganz zwei Bier.
Ja. Hast du das auch gelesen, oder? Oder war dir, kanntest du
das,
diese...
Das Gleichnis kennt man in der Mathematik.
Ja. Also was ich halt... Also ja, ich bin eingeschlafen bei dem Film, um das kurz noch aufzuklären, aber ich war halt auch echt mega kaputt. Aber das war dahingehend nicht so problematisch, weil ich den Film vorher schon gesehen habe. Denn er gehört sicherlich, ich würde nicht sagen, er gehört zu den 20 besten Filmen, die ich gesehen habe, aber gehört sicherlich zu den 20 imposantesten insgesamt. Weil es dem Regisseur gelungen ist, wie soll ich das sagen? Also A, finde ich, ist der Film unheimlich intelligent gemacht, so wie du schon gesagt hast, man muss sich halt echt anstrengen, das ist halt kein Bruce Willis-Film oder Sylvester Stallone, wo so dich. Aber es ist halt trotzdem ordentlich Action dabei. Ja. Ich glaube, es ist der intelligenteste Actionfilm, den ich je gesehen habe.
Ja.
So würde ich es vielleicht formulieren. Und ich mag es halt schon, diese verschiedenen Handlungsebenen, über die man die ganze Zeit nachdenken muss, wo man die ganze Zeit überlegt, Moment mal, ist der jetzt in welcher Ebene ist der jetzt im Traum und ist der jetzt oder ist er nicht im Traum oder was passiert da jetzt insgesamt?
Und manchmal wird's ja auch offen gelassen komplett.
Und manchmal wird's genau komplett offen gelassen und trotzdem weiß man ja auch, eigentlich ist es auch wiederum egal, ob es Traum oder ob es Realität ist, denn es ist ja auch wieder miteinander irgendwie verknüpft, also es ist nicht so wie in einem Film. Oh Gott sei Dank, der hat das nur geträumt, es ist vorbei, so weißt du. Sondern es sind ja die
Gedanken bleiben irgendwie da drin.
Genau, die bleiben ja da drin.
Das ist ja auch das, was sich dort irgendwie durch den ganzen Film zieht. Man will ihn im Traum dazu beeinflussen, dass er in der Realität seine Firma spaltet. Oder dieser Gedanke, dass man in einem Traum ist, den hatte sie ja dann selbst auch in der Realität. Also das kommt halt mehrmals in dem Film vor, dieses Prinzip.
Mhm. Ja, absolut.
Und zum Schluss bleibt es tatsächlich offen, ob es ein Traum war oder nicht.
Die letzte Szene. Nein, eigentlich bleibt es nicht offen.
Doch, steht hier.
Wo steht das?
Wikipedia.
Wikipedia, dann hat Wikipedia Unrecht.
Wieso? Ja.
Weil es eigentlich nicht offen bleibt. Du meinst, ach so, ich weiß warum. Dann erzähl du mal, warum du meinst, dass es am Schluss offen bleibt oder um welche Szene es geht.
Also es geht ja um die letzte Szene, als er quasi seine Kinder wieder sieht. Und, da steht ja auch, nach einem Telefonat Saitos kommt Korb am Flughafen ohne Probleme durch die Kontrollen und fährt nach Hause zu seinen Kindern.
Mhm.
Die Szene haben wir dann ja auch zum Schluss gesehen. Ob dies nur ein Traum oder doch die Realität ist, bleibt jedoch offen.
Genau. Jetzt muss man dazu sagen, Korb darf seine Kinder wiedersehen. Was hat es damit überhaupt auf sich? Warum durfte er die vorher nicht sehen?
Dieser Unternehmer hat ihm gesagt, dass wenn das funktioniert, dass er dann seine Kinder wiedersehen darf. Weil er war halt auch... Er hatte auch quasi Verbrechen begangen und wurde dafür dann quasi straffrei.
War es nicht sogar so, dass er beschuldigt wurde, seine Frau umgebracht zu haben? Hing das nicht sogar damit irgendwie zusammen?
Stimmt, genau. Die Frau wollte ihn, hat das nämlich so aussehen lassen, gezielt, damit er sich quasi auch umbringen muss und er quasi dann auch mit in die Realität kommt. In die Realität, wo die Frau gedacht hat, es wäre die Realität. Mhm.
Und deswegen durfte der quasi nicht mehr in die Heimat, seine Heimat in die USA, hat deswegen seine Kinder nicht zu Gesicht bekommen und er hat den Auftrag des Gedankeninjizierens nur angenommen, weil der Unternehmer Saito ihm in Aussicht gestellt hat, dass er dann seine Kinder wiedersehen kann. Und es ist tatsächlich so, am Schluss wachen sie dann auf, ich glaube im Flugzeug oder irgendwie sowas. Und er darf dann seine Kinder sehen. Wie überprüft er denn oder wie kann man denn überprüfen, ob man sich in der Realität befindet oder im Traum?
Da haben die irgendwie so Zeichen.
Mhm.
Ich glaube, das war so ein Kreisel.
Genau. Also man benutzt ein Totem. In dem Fall hat er einen Kreisel benutzt und er wusste eigentlich, wenn ich den Kreisel jetzt drehe und der Kreisel sich unendlich weiter dreht, dann bin ich noch im Traum. Wenn der Kreisel aber abrupt aufhört oder ganz normal aufhört zu kreiseln, dann bin ich in der Realität. Ja. Und der Film bricht wann ab?
Wahrscheinlich gerade, wenn er anfängt, den Kreisel zu drehen.
Ja, er fängt an, den Kreisel zu drehen und dann fängt der so ganz leicht an zu eiern, glaube ich. Und dann bricht der Film ab. Ja. Aber das war damals auch das, was mich am meisten nach dem Film beschäftigt hat, dass ich gesagt habe, warum wird das nicht aufgelöst? Ich habe erst dann gedacht, es gibt bestimmt in einem Jahr Inception Teil 2 oder irgendwie sowas oder in 2 Jahren.
Wie lange ist denn da rausgekommen?
Ich glaube 2009 würde ich sagen. 2009, 10, 2010. Richtig, ja, 2010 kommt auch hin. Ja. Irgendwann so um das Zeitfenster.
Schade, dass das da nicht gab.
Und ich bin davon ausgegangen, das Ende beabsichtigt einen Teil 2. Aber Christopher Nolan hat gesagt, hat eigentlich das immer ein für sich abgeschlossenes Projekt gesehen. Also ein zweiter Teil war eigentlich so in der Form überhaupt nicht geplant. Und er sagt aber auch, das Ende ist für ihn eigentlich relativ klar und eindeutig. Denn er will mit dem Ende eigentlich aufzeigen, dass es keine Rolle spielt, ob es Realität oder Traum ist. Das fand ich eigentlich eine ganz, ganz, ganz spannende Aussage insgesamt, weil da ja auch Traum und Realität so eng miteinander verknüpft ist und so real geträumt wird, dass er sagt, nö, das Ende zeigt eigentlich genau das auf, was es aufzeigen soll, nämlich, dass es keinen Unterschied macht insgesamt. Genau. Ja.
Und man sieht dann halt auch so Dinge, die in der Natur, die ja in Wirklichkeit, also unmögliche Objekte quasi, die es in der Natur gar nicht geben würde. Also zum Beispiel diese Penrose-Treppe, kennst du die?
Nee.
Die so, ja, eine Treppe, wo man quasi eigentlich immer nur nach oben geht, aber es quasi trotzdem geschlossen ist.
Ah ja.
Also warte, ich zeig sie dir mal.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Ja.
Die kann ja in der Realität nicht existieren.
Und wie heißt die?
Penrose-Treppe.
Penrose-Treppe, okay.
Und solche gibt es dann halt in diesem... Aber so, es gibt manche Leute, die haben diese so Klarträume, also Träume, die sie selber dann steuern können, wirklich, ne? Hatte ich aber leider noch nie.
Okay.
Schade eigentlich.
Kanntest du denn einen der Schauspieler?
Nee.
Gar keinen? Der Hauptdarsteller ist Leonardo DiCaprio. Es könnte eigentlich sein, dass du den aus einem Film kennen müsstest.
Welchen denn?
Titanic.
Habe ich noch nie geguckt.
Hast du noch nie geguckt? Ah, okay. Okay, ich dachte, den hättest du schon mal mit Mami gucken müssen oder irgendwie sowas.
Gucken müssen, wieso ist der so schlecht?
Es ist halt eine Liebesschnulze, ne? Also eine richtig triefende Liebesschnulze, aber richtig tief triefend. Ja. Und mit dem Film hatte quasi dieser Schauspieler seinen Durchbruch. Da war er, glaube ich, Anfang 20. Ja, mit dem Film hatte er so seinen Durchbruch und hat danach alles an Filmen abgeräumt, was man abräumen konnte. Also hatte dann auch noch einiges an wirklich guten Filmen auch insgesamt. Glaube ich auch mehr. Ich weiß gar nicht, wie viele Oscars der mittlerweile schon abgeräumt hat. Kann ja mal gucken, ob ich das auf die
Schiene... Der Film oder der Typ?
Nee, der Typ, auch habe ich jetzt aber auch keine Lust zu gucken. Also das ist auf jeden Fall auch einer... zum Beispiel The Beach ist ein ziemlich guter Film von ihm oder mit ihm, den mochte ich eigentlich sehr, sehr gerne. Gilbert Grape, Irgendwo in Iowa ist ein recht cooler Film. Dann gibt es noch einen The Wolf of Wall Street, den finde ich eigentlich, den mag ich gar nicht so gerne, muss ich sagen. Departed unter Feinden ist relativ gut. Blood Diamond ist ein guter Film mit ihm. Einer, der uns noch empfohlen worden ist, den ich selber ehrlich gesagt noch gar nicht gesehen habe, ist Shutter Island. Und er spielt, wo er auch mitspielt und wo er auch wirklich großartig spielt, ist Quentin Tarantinos Django Unchained.
Den habe ich aber auch noch nicht geguckt.
Den hast du noch nicht geguckt.
Wieso eigentlich nicht?
Weiß ich nicht. Könnte sein, dass es daran lag, dass der etwas brutaler ist.
Den müssen wir auch mal gucken dann, oder?
Ja, können wir irgendwann ja mal machen. Ja. Warum ich auf Leonardo DiCaprio zu sprechen komme, ist, es könnte sein, dass es etwas gibt an ihm, was dir gefällt. Leonardo DiCaprio hat nämlich im Alter von nur 24 Jahren die Leonardo DiCaprio Foundation gegründet. Mhm. Und für was setzt die sich ein?
Klimaschutz.
Umweltschutz und gegen die globale Erwärmung. Ja. Hat da auch schon mehrere Millionen mitgesammelt. Ist dort unheimlich engagiert, auch für mich glaubhaft engagiert.
Ja.
Auch wenn er dafür unheimlich viel Kritik erntet, jo, und auf den Sack kriegt. Er hat zum Beispiel letztes oder vor 3 Jahren, also es ist dann meistens so, dass es dann auch so, er macht dann immer so spezielle Veranstaltungen, wo er quasi die Promis zu einlädt. Und dann kostet die Einladung zu dieser Veranstaltung kostet dann halt mal 80.000 Euro oder 100.000 Euro oder 150.000 Euro. Je nachdem, ob man einen besonders guten Tisch haben will oder einen schlechten Tisch. Und auf der Veranstaltung selber kann man dann verschiedene Dinge kaufen oder es werden verschiedene coole Sachen versteigert für 1 Million oder für 500.000. Also da spielt dann Geld auch keine Rolle, da wird richtig Kohle rausgehauen. Sodass er auf so einer einzelnen Veranstaltung dann auch mal schnell 1 Million oder 1,5 Millionen Euro an Spendengeldern in Anführungszeichen oder an Geldern wieder einsammeln, die dann wieder dem Projekt zunutze kommen, was ich gut finde. Aber die ganzen Leute, die er eingeladen hat, die kommen alle aus den USA und er macht das halt hier in Süditalien. Das heißt, die kommen alle mit ihrem Privatjet angeflogen zum Beispiel oder so. Weißt du? Das heißt, die jagen dann mehrere Tonnen CO2 oder mehrere hundert Tonnen CO2 durch die Anreise ihres Privatjets für eine Veranstaltung, die sich gegen die globale Erwärmung richtet.
Wieso fliegen die denn mit Privatjets?
Ja, weil die Privatjets haben und weil für die Geld keine Rolle spielt und weil die sicherlich nicht mit dem 0815-Flieger einsteigen können und wollen, glaube ich.
Wie können sie nicht?
Naja, weil da halt auch Leute dabei sind, so ein Robert De Niro oder sowas, wenn der jetzt in so einem 0815-Ferienflieger sitzen würde, dann würde der die ganze Zeit von sämtlichen Leuten belästigt werden.
Ja.
Die ganze Zeit. Der hätte keine ruhige Minute.
Ja.
Ganz sicher nicht. Und das kann ich schon verstehen, dass sich so Leute dann Ruhe kaufen und dort andere Lösungen suchen. Und das ist halt. Aber
nicht auf Kosten der Umwelt. Dann lieber ein Privatzug, wie Kim Jong-un das macht.
Ja, gut, aber mit einem Privatzug ist halt auch zeitlich dann immer so noch so ein Faktor wahrscheinlich. Ne? Also das müsste man. Also das wäre halt jemand, wir hatten uns ja schon mal drüber unterhalten, ob wir mal eine Podcast-Folge aufnehmen, wo wir uns gegenseitig die Namen von Prominenten nennen.
Ja.
Und dann gucken, wie viel der andere davon kennt.
Ja.
Und da hätte ich Leonardo DiCaprio genommen, wahrscheinlich, weil ich nicht sicher war, ob du ihn kennst. Und weil, wenn du ihn dann näher kennenlernst, es vielleicht doch das ein oder andere gibt, wo du sagst, oh, das finde ich ganz gut. Ja, also er ist zum Beispiel auch Vegetarier. Und er ist halt wirklich, wenn man jetzt mal diesen ganzen Privatjet-Scheiß drumherum und so weiter, ich will den nicht vergessen, ich will den auch nicht wegdrücken. Aber man kann trotzdem jemanden, der so viele Millionen gesammelt hat, schon auch einen gewissen Respekt zollen, dass ich sage, joa, das ist mal eine Ansage irgendwie so ein bisschen, weißt du?
Also sollte ich hier irgendwie ein richtig berühmter Wissenschaftler oder Bundeskanzler oder Minister oder so werden,
Bundeskanzler,
dann würde ich niemals dann würde ich auch zu allen möglichen Terminen immer, also wenn überhaupt fliegen, dann mit einem ganz normalen Linienflug.
Okay.
Hat Merkel beim G20-Gipfel ja auch so gemacht.
Ja, aber eher gezwungenermaßen oder so, ne?
Ja.
Wenn ich mich recht erinnere.
Ich würde mich dann freuen.
Ja. Weißt du, in welchem Film ich Leonardo DiCaprio das erste Mal gesehen habe, ohne zu merken, dass es Leonardo DiCaprio ist?
Wo?
Critters 3, die Kuschelkiller kommen.
Wo? Was?
Critters 3, die Kuschelkiller kommen.
Die Kuschelkiller? Was ist denn das?
Können wir auch noch mal gucken. Ist wahrscheinlich kein Film, wenn ich ihn so recht erinnere, aber der dich sonderlich schocken wird.
Was ist das
so
denn?
Ah, das war so in Zeiten so, wo so Gremlins und sowas so Filme waren, womit man Leute gruseln wollte oder so. Haben wir ja uns schon mal so ein bisschen drüber unterhalten.
Die Gremlins.
Ja, die Gremlins sind so süße, kleine Kuscheltiere, die du aber nach Mitternacht nicht füttern darfst.
Ja.
Weil sonst vermehren sie sich und werden zum Monster. Und du darfst sie nicht mit Wasser in Berührung bringen. Dann passiert dasselbe. Und was passiert natürlich bei dem Film Gremlins?
Ja, komm, mit Wasser in Kontakt werden nach 12
Kugelfilter. Natürlich, ja. Und dann eskaliert es halt völlig und ich kann mich halt nur noch an eine so eine Szene erinnern irgendwie, so dann macht er so diese Küchentür auf und dann sind so diese ganzen kleinen süßen Kuscheltiere, die sich verwandelt haben in diese bösartigen Viecher und das eine schmeißt er gleich mit so einem Messer nach ihm und so. Ja, also ist ganz, heute lacht man da drüber oder so, aber das war vor 20 Jahren war das halt gruselig oder vor 30 Jahren. Ja,
halt so. Wie heißt das, die Kuschelkiller kommen? Worum geht's da genau?
Critters 3, die Kuschelkiller kommen. Das ist der, ja, da, also ich habe nur so ganz grob in Erinnerung, dass die fahren da irgendwo lang und dann stranden die dort irgendwo und treffen dann so einen Typen und gehen dann in so ein klassischer Klischee-Horrorfilm irgendwie so, der auch alles so mit 26 Zufällen, die passiert und dann landen sie irgendwo in einem Haus und in dem Haus ist natürlich alles gruselig und da sind halt die Critters unterwegs, ja. Ich glaube, der erste hieß Critters, sie sind da. Und dann gab es davon irgendwie mehrere Teile. Ich weiß gar nicht, wie viele Teile es gibt irgendwie. Ich bin dann irgendwann auch ausgestiegen, weil es mir, ja, es war dann halt auch einfach irgendwie albern. Ja, war jetzt nicht so mega gruselig. Ja. Haben wir erstmal alles zu Inception, ja. Oder gibt's da noch irgendwas? Wir haben ja letztes Mal benotet. Wollen wir das dieses Mal auch machen oder wollen wir die Benotung einfach lieber weglassen? Verlierst du dann den Überblick?
Ah, die Benotung ist schwierig.
Benotung ist immer schwierig, ne? Ich war letztes Mal ein bisschen schockiert. Ich weiß gar nicht mehr was, aber da hattest du zwei Filme, die ich sehr weit auseinander gesehen habe, relativ eng benotet.
Ist halt so, ist halt immer so ein bisschen asymmetrisch. Ist halt nicht so irgendwie, dass der schlechteste Film, den ich hier gesagt habe, 1 und der beste 0, sondern eigentlich müsste man irgendwie, sind wirklich, kommt dann wirklich wahrscheinlich irgendwie zwischen 5 und 3 irgendwie ganz lange nichts oder so und plötzlich drängen sich in den 8er, 9 und 10 dann richtig viele eng beieinander.
Hm. Ja gut, wir müssten vielleicht zur Kalibrierung erstmal Sharknado gucken oder sowas.
Ja.
Ja. oder irgendwie sowas in der Richtung, um da erstmal so ein bisschen Ordnung in das Ganze
reinzubringen. Oder man stützt sich auf die Glockenkurve.
Hm. Oder wir machen es erstmal so, dass wir eine Umfrage machen, welches der beschissenste Film ist, den es gibt, wo sich wirklich die Masse einig ist, dass das wirklich der beschissenste Film ist,
ja.
Dann gucken wir den und versehen den erstmal mit der Null.
Ja.
Um dann irgendwie nach unten hin auch einen Vergleich zu haben.
Der beste Film?
Ja, und wir geben dann von den Punktzahlen, gehen wir dann hoch bis 100.
Welcher Film hätte dann 100?
Ja, du musst ja keinem eine 100 geben, sondern du kannst dir die 100 auch aufheben, wo du bis zu dem Tag, wo du sagst, das ist der Film der Filme, der wirklich keine Fragen offen lässt, der dir mega, mega geil gefällt. Und wenn dir ein Film nur richtig, richtig gut fand, gibst ihm halt nur 97. 1 bis 10 ist halt eine Spanne, die nicht so ganz viel Raum lässt, so, weißt du, ja. Um dann zu differenzieren. Aber
also ein durchschnittlicher Film wäre dann 50 oder was?
Genau, so ein durchschnittlicher Film wäre 50 und sowas wie.
Ich hätte jetzt einen durchschnittlichen Film irgendwie bei 80 eingeordnet oder 70.
Nee, also ich hätte jetzt, also der beschissenste aller beschissenen Filme wäre dann 0.
Ja.
Und The Breakfast Club wäre halt bei 10 oder so, das hätte ich jetzt gesagt, ungefähr. Ja, übrigens liebe Grüße vom Axel. Ja, er war völlig, völlig entsetzt, das kann er auch so nicht stehen lassen mit dem Film. Er war gar nicht drüber entsetzt, dass du ihn auf 50 geschätzt hast, das konnte er verkraften, aber wie wir den Film eingeordnet haben.
Du hast aber mir am Anfang auch irgendwie gesagt, der ist schon deutlich über 40.
Ja, ich habe dich ein bisschen in die Richtung gelotst, das stimmt schon.
Ist er denn deutlich über 40?
Nein, das stimmt alles nicht, das stimmt alles nicht. Ja. Gut, dann so viel zu Leonardo DiCaprio, dessen Mama kommt aus?
Keine Ahnung.
Was würdest du schätzen? Hör mal auf den Namen. Leonardo DiCaprio.
Ja, und?
Wenn du den Klang des Namens hörst, dann kommt doch sofort ein Ort, der einem so vors Auge springt, oder nicht?
Nee.
Seine Mama kommt aus Oer-Erkenschwick.
Was?
Was?
Wo kommt der her?
Aus Oer-Erkenschwick.
Wo liegt denn da?
Kennst du Oer-Erkenschwick nicht?
Welcher Ort schwebt dir da vom Kopf?
Ja, Oer-Erkenschwick. Also ich finde, wenn man den Namen hört, Leonardo DiCaprio, dann ist es sofort, dass man irgendwie Oer-Erkenschwick als Ort auch irgendwie gedanklich sofort vor Augen hat, oder nicht? Findest du nicht? Kennst du Oer-Erkenschwick überhaupt?
Nein.
Das ist bei Recklinghausen, ja. Nördlich von Castrop-Rauxel, südlich von Haltern am See, östlich von Marl. Weißt du, was in Marl ist? Nee. Da sitzt das Grimme-Institut.
So.
Ja. Da liegt Oer-Erkenschwick und da kommt die Mama von Leo. Heißt er eigentlich Leonardo oder Leonardo? Müsste man irgendwo mal gucken, wie man das genau ausspricht. Ihr wisst ja, wenn ich meine Leo. Wir nennen ihn einfach Leo. Leo DiCaprio. Ja, das zum Thema Film. Dann sind wir schon bei der Klage der Nation. Was beschäftigt die Welt diese Woche, Jason? Ist es Mueller mit seinem Trump-Feedback und seinem Trump-Bericht?
Oder der Brexit? Nein, es ist...
Es ist?
Die Helme rettet Leben Aktion des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur.
Genau. In der Klage der Nation wollen wir ja abweichend zur Lage der Nation, die die wirklich wichtigen Themen ja dann auch intensiv behandeln, wollen wir uns mit den Themen beschäftigen, die eigentlich keine weitere Behandlung verdient hätten.
Und eigentlich total irrelevant.
Eigentlich das, was so gegebenenfalls auch mal auf der Bild-Titelseite landet, wobei wir nicht ständig mit dieser Zeitung zu tun haben wollen. Deswegen haben wir uns diese Woche überlegt, wir beschäftigen uns mal wirklich mit der Fahrradhelm-Aktion vom vom Bundesverkehrsministerium. Was hat's mit der Aktion auf sich? Was hast du darüber gehört? Was ist so der Inhalt? Was weißt du darüber? Erzähl einfach mal.
Ja, also die haben halt Werbung gemacht für Fahrradhelme, indem die halt Frauen, die fast nichts anhaben, irgendwo so fotografiert haben, wie sie auf so einem Bett liegen und halt nur einen Fahrradhelm tragen.
Ja, geil.
Was ist denn daran geil?
Ja, ist doch geil.
Was ist denn daran geil?
Ja, nackte Weiber und so ist doch mal geil, oder nicht?
Wieso?
Ja, ist doch cool.
Was ist denn daran schön?
Ja, findest du das nicht gut?
Nein.
Ja, stell dir vor, die würden da nackte Opas nehmen.
Ja, und?
Was wäre dir lieber?
Gar keine nackten Leute.
Ja, warum denn nicht?
Wieso?
Ja, aber warum denn nicht?
Weil das ein bisschen sexistisch ist.
Findest du? Ach, ich find's schon so, wenn da so ein paar junge Mädchen und halb nackt oder so, finde ich das gar nicht so problematisch. Ja?
Ja, ich weiß nicht. So schön finde ich es nicht.
Findest du nicht gut? Aber warum?
Ja, es ist halt, allein schon dadurch, dass dort gezielt, dass dort eigentlich immer nur Frauen sind, dass die halt wirklich fast nichts anhaben, außer diesen Helm. Ein bisschen problematisch finde ich das schon.
Ja, natürlich ist das problematisch. Ich dachte nur, ich kriege dich vielleicht etwas schneller auf eine falsche Fährte gelockt. Ja. Das ist natürlich problematisch. Wobei, um da gleich auf eine von Andi, ich habe einen Aluhut auf Scheuer, auf eine seiner ersten Entschuldigungen zurückzukommen, es gibt auch Werbebilder mit halbnackten Männern. Ja, das muss man, das hat er schon so gesagt.
Vom Bundesministerium.
Ja, das ist so, ja. Aber das macht es ja nicht besser. Ja, also es ist ja, wie soll man das vergleichen? Also wenn du etwas total dämlich Sexistisches über Frauen machst,
ja,
oder mit Frauen machst, kannst du ja nicht sagen, haha, aber ich habe auch etwas total dämlich Sexistisches mit Männern gemacht und dadurch gleicht sich das aus oder irgendwie sowas, weißt du? Also das ist einfach völliger Humbug insgesamt.
Ich verstehe auch nicht so richtig, was jetzt Helme mit nackten Frauen zu tun haben.
Gar nichts.
Ja, wieso macht man das dann?
Gar nichts. Also das hat gar nichts miteinander zu tun. Und nackte Frauen haben im Regelfall auch auf Werbeplakaten nichts verloren, es sei denn, sie machen Werbung für Unterwäsche, dann lasse ich mir das im Regelfall noch gefallen, wenn man die Unterwäsche präsentiert, dann macht das schon gegebenenfalls noch Sinn, aber du ja, siehst ja...
Vom Bundesministerium. Macht das Ganze, finde ich, nochmal schlimmer.
Na, schlimmer macht's das nicht, finde ich. Schlimmer macht das nicht. Doch. Ich finde, das ist schlimm, egal von wem es kommt.
Na, vom Bundesministerium ist das, finde ich, nochmal was anderes.
Ja?
Ja.
Wobei es auch Stimmen gab, ich weiß jetzt nicht mehr, von wem es war von irgendeiner PR, Public Relation Typ, bla bla, keine Ahnung.
Die Bundesregierung hat sich einfach eigentlich verpflichtet, Sexismus zu bekämpfen. Dann können sie sich eigentlich nicht selber solche Aktionen leisten.
Naja, die sehen das ja auch nicht als sexistische Aktion.
Ja, das ist ja eindeutig so.
Ja, das sehen sehr viele so. Also grundsätzlich muss man ja erstmal sagen, man sieht halt relativ selten Menschen mit Helm in Unterwäsche Fahrrad fahren. Das ist eigentlich immer so etwas, so ein ganz guter Maßstab. Ja, also wenn eine Frau splitterfasernackt mit einem Gérardmer-Käse in der Hand durch den Wald hüpft, dann weiß man, das ist werbetechnisch schon ein bisschen schwierig irgendwie. Aha. So. Gibt's auch umgekehrt, wenn ein halbnackter Mann eine Coke mit einer Coke Light sich, die er sich so halb über den Oberkörper schon so,
während
so
am Strand ist und gerade Basketball hat.
Ja, also da gibt's schon so ein paar Sachen, wo ich sage, also wenn er jetzt zum Beispiel Beachvolleyball am Strand spielt, das macht man gegebenenfalls mit freiem Oberkörper, da passt es dann wieder oder so. Aber wo es halt völlig absurd wird, ist, wenn halbnackte Menschen Fahrradhelme aufhaben. Das ist schon etwas, wo ich sagen würde, sieht man jetzt nicht so häufig.
Allgemein das Bundesverkehrsministerium sollte sich auch um andere Dinge kümmern. Also um Flugtaxis, die nicht fliegen können. Und
da sind wir,
diese Helme rettet Leben.
Da sind wir jetzt bei dem Kritikpunkt, den ich eigentlich viel wichtiger finde, als die Diskussion darüber, wie damit geworben wird. Was glaubst du denn, ist der Hintergrund, warum man diese Aktion gestartet hat?
Weil man vielleicht davon ablenken will, was für einen katastrophalen Job er eigentlich macht.
Ja, das könnte sein. aber was ist denn vielleicht noch der Hintergrund? Wenn man es versucht, mal von der ernsten Seite, was könnte der Auslöser gewesen sein?
Dass man halt die Leute dazu animieren will, Fahrradhelme zu tragen.
Warum?
Weil es nachweislich sicherer ist, natürlich.
Weil es sicherer ist, weil es wichtig ist und weil es zu wenige machen.
Aber ich zum Beispiel fahre immer, nur wenn ich habe schon noch ein Fahrradfahren ausfallen lassen, weil ich keinen Helm hatte. Und wenn ich jetzt jemand wäre, der nicht darauf achten würde, würde ich mich auch nicht nackte Frauen dazu animieren lassen, es zu machen.
Ja, das mag schon sein. Aber es ist, ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass zu Hause jetzt Leute sind so, oh geil, die ganzen nackten Frauen, die fahren mit Fahrradhelmen hier durch die Stadt. Also ziehe ich mir jetzt schnell einen Fahrradhelm auf und fahre auch los. Das ist ja auch nicht das Thema. Wenn man es von der positiven Seite betrachten will, wobei ich nicht weiß, ob es tatsächlich gelungen ist. Aber ich glaube, das Thema Fahrradhelme war noch nie so akut wie in den letzten Tagen. Ja. Na, weil halt jeder über diese Kampagne spricht. Ob man dann tatsächlich in all der Aufregung und in der berechtigten Aufregung über die Art und Weise, wie es beworben wird, ob da das eigentliche Thema noch durchdringt, nämlich dass viel zu wenig Menschen einen Fahrradhelm tragen, das ist halt etwas, was man mit einem Fragezeichen versehen muss. Ja. Aber die haben auch viel Lob bekommen ich weiß nicht mehr, ob das das deutsche Amt, gibt es ein deutsches Amt für Public Relations? Nee, glaube ich nicht, nee. Von irgendeinem Beirat oder sowas gab es jedenfalls ein positives Feedback. Und so bescheuert das jetzt klingt, ich kann das in Teilen nachvollziehen, denn es ist sehr, sehr, sehr häufig, dass so Bundeskampagnen doch sehr, sehr trocken, sehr dahinsiechend, sehr langweilig sind. Und da haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, es ist halt schon so, dass eigentlich nur noch in diesem ganzen Blubberbrei an Botschaften, an Nachrichten, wenn du die normalen Nachrichten nimmst, du hast es gerade gesagt, Trump, Brexit, so diesen ganz normalen Tageswahnsinn. Jetzt kommt dazu eine Kampagne, wo meinetwegen ein angezogener Mann im Businessanzug an der Straße entlang fährt mit einem Helm auf dem Kopf und der Überschrift Helm tragen ist wichtig. Es hätte kein Schwein über Helmpflicht gesprochen. Niemand. Wirklich niemand. Und das glaube ich, und da habe ich wirklich auch ein bisschen Schiss vor. Ich glaube, dass man halt nur noch durchdringt, wenn man Extreme bedient in irgendeiner Art und Weise. Wenn man Tabus bricht, wenn man extrem ist, wenn man provoziert. Es gibt ja auch diese Smoothie-Marke dort, deren Namen ich jetzt gar nicht hier nennen will, die auch kontinuierlich eigentlich durch Tabubrüche ihre Werbung, die sie platziert haben, ihre Reichweite vergrößern. Weil sie wissen, wenn wir das so machen, regen sich die Leute darüber auf. Habe ich dir auch noch nie gezeigt, weil ich red da auch bei Twitter, Facebook und Co. eigentlich nie drüber, weil du automatisch genau das machst, was die eigentlich bezwecken. Die Leute, sich darüber aufzuregen. Auch sich darüber aufzuregen, bringt Reichweite. Und von den...
Ja, man kauft es dann nicht mehr.
Ja, du kaufst es nicht, aber wenn du dich darüber empörst und es 1000 Leuten weiterschickst, sind bei den 1000 vielleicht auch... Du
könntest es ja mir sagen. Oder?
Ja gut, das ist wieder ein anderes Thema. Aber von den 1000 Leuten, wo du es dann, wo du dich darüber aufregst und wo du dann den Facebook-Post von denen teilst und sagst, so eine unverschämter Mist und so weiter, an die 1000, die du so weiterschickst, da sind ja auch wieder 10 dabei, die sagen, na, ich find's gar nicht so schlimm, ich find's eigentlich lustig, deswegen kaufe ich's jetzt oder so. Weißt du? Und das ist halt etwas, was diese Marke in ganz extremen Beispielen schon gemacht hat, was auch Sixt eine Zeit lang sehr, sehr, sehr übel gemacht hat. Ja, der Autovermieter. Ja. Auch mehrfach deutlich über Grenzen hinausgeschossen, meiner Meinung nach. Und hat sich bei mir tatsächlich so verankert, dass ich im Regelfall eigentlich immer den anderen Mietwagenanbieter nehme. Mhm. Ja, obwohl ich noch nicht mal weiß, wie die sich qualitativ, preislich und Co. entscheiden, aber das ist bei mir irgendwie so ein bisschen verankert geblieben.
Ja. Ja.
Während die anderen, glaube ich, gar keine Werbung machen. Fällt mir gerade ein. Ja.
Welchen meinst du?
Europcar. Oder Europcar.
Ja.
Europcar heißen sie, glaube ich. Europcar, ja.
Weiß nicht.
Während Sixt wirklich teilweise schon richtig üble Werbung gemacht hat. Wobei die dann 2011...
Stimmt, war das, als sie, wo die das mit zur Fußball-WM gemacht haben, als Deutschland gegen Ghana gespielt hat?
Ja. Unter anderem. Das haben wir gesehen auf dem TK Schland.
In Dortmund.
In Dortmund auf dem TK Schland bei dem Rassismus-Workshop.
Ja.
Ja. Da haben sie das unter anderem als Negativbeispiel präsentiert. Und das war nur ein Beispiel. Also sie haben auch mal was gemacht mit Gauland und einem LKW. Das war meines Erachtens nach so kurz nach dem Anschlag in Berlin. Das war schon das eine oder andere Mal, wo ich sagen würde, das war auf jeden Fall drüber. Aber die haben mittlerweile auch eine neue Agentur. Es ist ja meistens so, dass das Agenturen machen. Und seitdem ist es, was das angeht, also ich habe zumindest jetzt nichts Negatives so extrem wahrgenommen, aber sie versuchen immer sehr aktuell zu sein mit Werbung. Und da schießt man dann vielleicht auch immer mal so ein bisschen daneben, das weiß ich nicht. Ja. Aber das hat mir nicht gefallen. Aber das ist halt das, worauf ich hinaus wollte. Man dringt eigentlich mit Botschaften nur noch durch, wenn du in irgendeiner Art und Weise extrem provokant, extrem eklig, extrem ausfallend bist. Aber
glaubst du, es geht denn im Verkehrsministerium dann letztendlich tatsächlich um die Botschaft, dass mehr Leute Fahrradhelme tragen?
Ja, natürlich. Im Kern schon irgendwo. Ja, im Kern schon, sonst würden sie da, ich glaube, die Kampagne hat irgendwie 400.000 Euro gekostet, das ist schon ein bisschen was. Ja. Das ist im Verhältnis, siehst du dann wieder, dass ihnen dieses Thema Fahrradfahrer nicht so sonderlich wichtig erscheint, weil es gäbe tausend andere Themen, die man zum Thema Fahrrad bedienen könnte. Also man könnte anfangen mit sichereren Radwegen oder so oder insgesamt das Thema Verkehrswende deutlich forcieren.
Fahrradhelm ist ziemlich irrelevant, wenn 90% der Bevölkerung gar nicht die Möglichkeit hat, Fahrrad zu fahren.
Ja, also da gibt es auch deutlich andere Dinge, über die man angehen muss. Aber anstatt die tatsächliche Problematik, nämlich warum müssen Fahrradfahrer denn einen Helm tragen? Wer ist denn der natürliche Feind des Fahrradfahrers?
Ein Autofahrer.
Sven Scheuers persönliche Lobbyfreunde, sodass er dann lieber eine Kampagne macht und sagt, Freunde, zieht euch schon mal Helme auf, da wird sich nämlich für die Autos, wird sich nämlich gar nichts ändern.
Ja. Ja,
das ist ja eigentlich die Botschaft, die man damit sieht. Und dass man dann für das Thema Fahrradfahrer gerade mal läppische 400.000 Euro ausgibt, spricht ja auch spricht ja weiterhin auch für sich, für sich Bände. Ja, wenn man mal so in Relation setzt, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt gelesen, letzte oder vorletzte Woche, allein die Beraterkosten, also die externen Berater, die man sich geholt haben, haben 1,1 Milliarden Euro gekostet.
Im Verkehrsministerium?
Ja. Nee, nicht im Verkehrsministerium, sondern das ist das Volumen der aktuellen Beraterverträge, also es gibt irgendwie so knapp 900 in der Bundesregierung. Genau, in der Bundesregierung.
Fällt wahrscheinlich aber das meiste auch aufs Verteidigungsministerium.
Das weiß ich nicht. Also ich weiß, dass es insgesamt sind es wohl knapp 900 verschiedene Verträge und ich weiß auch, dass man dann das Kotzen bekommt, wenn man dann die verschiedenen Verknüpfungen und Verbindungen sieht, wer welchen Beratervertrag, da gibt es dann teilweise selbst verwandtschaftliche Beziehungen, das ist schon ziemlich eklig. Ich glaube, der größte Pott liegt da tatsächlich beim Verteidigungsministerium. Und da muss man jetzt mal gucken, wie das dort weitergeht. Aber 400.000, das wollte ich eigentlich sagen, für das Thema Fahrrad und dann es darauf zu beziehen, noch nicht mal, hätte er das ganze scheiß Geld genommen, hätte für 400.000 Euro noch in Fahrradwege investiert. Das hätte nur für 3 Wege gereicht, aber es wäre trotzdem sinnvoller angelegt gewesen.
Ja.
Das ist eigentlich so ein bisschen das Thema.
Ich verstehe das auch nicht. Ich verstehe echt nicht, wieso wirklich immer noch heute Stadtplanung nur für Autos gemacht wird. Das ist.
Naja, es gibt ja schon viele Städte, die im Bereich Rad deutlich erfolgreicher sind, ne?
Ja, aber immer noch viel zu wenig eigentlich.
So, mal gucken, wie das weitergeht. Also Madrid hat ja jetzt im Dezember letzten Jahres den Innenstadtverkehr deutlichst eingeschränkt. Richtig deutlich.
Würde ich auch, das wäre ja eigentlich, wie du immer auf Freiwilligkeit und irgendwelche wirtschaftlichen Sanktionen setzen, wenn man einfach sagen kann, in deutschen Innenstädten Autoverbot.
Ja, ist halt schon sehr drastisch, ne?
Ja, aber manchmal geht es nicht anders. Hm. In deutschen, es gibt ja niemanden, der innerhalb der Innenstadt nicht auch anders vorankommen würde, oder es gibt ja niemanden, den man das damit irgendwie, den man das damit verbietet oder unmöglich macht, in die Stadt zu kommen. Die Leute müssen halt nur ihren Hintern mal bewegen.
Hm. Stimmt. Nein, das war's dran. Das war's dran, da hast du recht. Ja, da hast du recht, ja. Also fassen wir kurzfristig zusammen. Die Kampagne ist definitiv sexistisch und hätte so nicht sein müssen, sein dürfen.
Die ist unangemessen.
Unangemessen.
Bringt nichts weiter.
Bringt nichts weiter.
Und ist Geldverschwendung.
Geldverschwendung.
Und lenkt von den eigentlich wichtigen Themen ab.
Und lenkt von den eigentlichen wichtigen Themen ab, um die man sich hätte kümmern müssen.
Ja.
Aber wir nehmen auch mit, du kommst mit Botschaften nur noch durch, wenn du extrem provokant bist.
Ja.
Oder Tabus bricht.
Ja.
Also ich glaube, wenn wir, wir haben uns ja schon mal wir haben uns da ja schon mal so drüber unterhalten, als es um das Cover unseres Buches ging. Ja, wenn das Buch, oder wenn wir ein Buch veröffentlichen und es geht um ein Vater, der mit seinem behinderten Sohn durch Fußballstadien reist, hätten wir das Buch genannt, wie ich meinen behinderten Sohn durch Deutschlands Fußballstadion zwang oder schleifte oder irgendwie sowas. Schliff, oder schliff. Ja, Entschuldigung. Du hättest dann Teil 2 geschrieben, wie ich meinem Vater Deutsch beibrachte oder so. Ja. Das heißt, wenn man das so aufgesetzt hätte oder so, also mit irgendwas total, mit eigentlich einer total widerlichen, ekligen Aussage, hätte sich das Buch 5-mal so viel verkauft, garantiert. Allein aus den Empörungswellen heraus, die sich ergeben hätten, hätte es eine Aufmerksamkeit erzielt, dass es die Leute gekauft hätten.
Ja.
Das ist ja so die übliche Herangehensweise oder so, wie das halt sehr, sehr häufig mittlerweile funktioniert. Ja. Also wir müssen vielleicht einfach auch, unser Podcast muss skandalöser werden, damit wir richtig Reichweite erzielen.
Ja, solcher Vorschlag wie ich, deutsche Innenstädte für Autos sperren.
Na, das ist vielleicht nicht, vielleicht sollten wir die nächste Folge nackt aufnehmen und nur Fahrradhelme tragen.
Ja.
Wollen wir das machen? Ja. Aber ich habe keinen Fahrradhelm. Ja.
Oder wir drehen irgendeinen skandalösen Werbespot dafür, dass man jetzt mehr Bus und Bahn fährt.
Einen skandalösen, wie soll der denn aussehen?
Ich überlege gerade. Irgendwas Geschmackloses dann.
Was Geschmackloses? Du könntest höchstens mit nur so einem Bus durch die Stadt fahren und überall an den Seiten sind so Autofahrer, die gerade ihr Auto parken, aussteigen und dann von dem Bus überfahren werden. Und am Schluss steigen wir so aus diesem Bus aus und sagen, wieder einmal sicher durch die Innenstadt gekommen. Nichts geht über Busfahren oder sowas.
Das geht auch.
Ja. Das ist ja letztendlich eigentlich das, so wie es Fahrradfahrern zum Teil ja tatsächlich geht in den Innenstädten. Ja. Das könnte man machen. Ich stelle mir nur die Dreharbeiten gerade ein bisschen schwierig. Ja, das könnte ein bisschen problematisch werden. Ja.
Irgendwie ging es nur noch geschmackloser.
Ja, ich denke, es ist schon geschmacklos genug. Ja. Wir wollen uns ja nicht an Geschmacklosigkeiten übertrumpfen. Wobei ich halt schon oftmals genervt bin. Ich mache das ja auf Twitter recht häufig und manchmal auch auf Facebook, dass ich frage, wer hat heute was Schönes erlebt und mag davon erzählen? Und hauptsächlich mache ich das eigentlich, weil die Leute einfach viel zu wenig von guten Dingen oder von schönen Dingen berichten. Auch von, wenn du dir über den Tag verteilst, mal Presseartikel anschaust, die du bei Twitter in die Timeline retweetet bekommst. Ja, das mag von Timeline zu Timeline auch in gewissen Weisen wieder unterschiedlich sein. Aber es ist eigentlich in 8 von 10 Fällen so, dass ein Artikel, der irgendwas Negatives beschreibt, was jetzt wieder Kacke ist mit Trump, Brexit, bla bla bla, und was natürlich auch mit daran liegt, dass es die auf der ganzen Welt am Brennen ist, dass die um ein Vielfaches mehr Reichweite erzielen als ein Artikel, der vielleicht eine schöne Geschichte erzählt.
Ja.
Ich habe da damals mit dem Fabian, als der unseren Zeit Online, den Zeit Online Artikel über uns geschrieben hat, da war er sehr, sehr zufrieden, sagt er, mit Reichweite etc. Hat er gesagt, Mensch, das ist okay, das passt. Ich habe mir das dann mal so angeschaut, so zwei, drei andere Artikel so im Vergleich, wo ich gesagt habe, Mensch, ist es schade, gar nicht jetzt, weil die Geschichte über uns ist, aber es ist so ein schöner Artikel eigentlich und auch so schön beschrieben. Und wenn du dann siehst, so daneben ist dann so ein Artikel irgendwie, was weiß ich, dass Matusek einen Nazi, irgendwelche Nazis einlädt und die zusammen Party feiern oder sonst irgendwas. Andere Dinge, die wichtig und berichtenswert sind, die aber natürlich irgendwie immer ein völlig anderes Maß an Reichweite bekommen. Ein völlig, völlig anderes Maß an Reichweite erhalten.
Ah.
Ja. Und das, obwohl so viele gute Beiträge, positiv konnotierte Beiträge gibt oder so. Das ist mal so ein bisschen schade, finde ich. Ja. Aber nun gut, das wird sich vermutlich so schnell auch nicht ändern, befürchte ich. Glaube ich jedenfalls.
Ja.
Folgenfeedback, bevor wir zur spektrographischen Minute und damit zum Abschluss kommen. Der Jona hat gefragt, und zwar haben wir in der letzten Folge über die Vorbildfunktion von Özil gesprochen. Ja.
Ja.
Und er hat im Rahmen der ganzen Diskussion um Özil in den letzten Monaten auch relativ häufig schon davon gehört. Und er würde jetzt gerne nochmal wissen, warum Özil eine Vorbildfunktion hat. Und er hinterfragt, ob man automatisch eine Vorbildfunktion hat, wenn man Fußballer ist oder beziehungsweise öffentlich auftritt, und ist es automatisch eine Pflicht, sich anders beziehungsweise besser zu verhalten, wenn man berühmt ist? Das würde er gerne wissen. Ja, also er möchte auch, dass wir das nicht falsch verstehen. Er teilt durchaus unsere Meinung, was jetzt speziell bezüglich der Einladung als Trauzeuge Erdogan. Aber grundsätzlich hat er so ein bisschen so eine Problematik damit, mit diesem Automatismus der Vorbildfunktion. Wie würdest du das sehen? Hat jemand, der in der Öffentlichkeit steht, automatisch eine Vorbildfunktion?
Naja, ich denke mal schon. Und auch jetzt ein Spieler, der für die deutsche Nationalmannschaft spielt, die ja grundsätzlich, auch wenn das in letzter Zeit eigentlich nie der Fall war, aber die ja auch grundsätzlich ja eigentlich Deutschland in Sachen Fußball ja auch vertritt, wozu ja eigentlich die demokratischen Grundwerte gehören, einen Diktator zu seiner Hochzeit einlädt, finde ich schon, dass er dort eigentlich seiner Vorbildfunktion nicht gerecht kommt.
Er hat ja gesagt, also er kann das in dem Fall konkret nachvollziehen, dass er nur sich hinterfragen möchte, hat jemand, der in der Öffentlichkeit steht, automatisch eine Vorbildfunktion?
Naja, das kommt ja darauf an, auf die quasi seine Fans, ob die ihn als Vorbild sehen. Und wenn das der Fall ist, dann hat er durchaus auch eine Verantwortung gegenüber denen.
Hm. Ich habe da auch nochmal drüber nachgedacht, so, und ja, ich würde das, also das heißt ja nicht automatisch, dass wenn man nicht in der Öffentlichkeit steht, dass man sich scheiße zu verhalten hat, ja. Ich glaube, dass man auch, dass jeder, unabhängig davon, ob er in der Öffentlichkeit steht oder nicht, schnell zum Vorbild taugen kann.
Ja.
Ich sehe unheimlich häufig im Laufe des Tages Leute, die sich vorbildlich verhalten oder denen, die mir als Vorbild dienen können. Leute, die anderen eine Tasche die Treppe runtertragen, oder im Zug ist jetzt jemand aufgestanden für eine Dame und ich habe es überhaupt nicht gesehen, etc. so schnell. Also das sind Sachen, die sich ständig vorbildlich verhalten. Aber es hat schon nochmal jemand, der in der Öffentlichkeit steht, denke ich, eine besondere Verantwortung, ja, weil natürlich viel mehr Blicke auf ihn gerichtet sind und ihm das auch bewusst ist.
Ja.
So. Und von daher würde ich, um die Frage zu beantworten, ja, ganz, 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 ganz klar hat derjenige natürlich, ich würde nicht sagen, der hat nicht automatisch eine Vorbildfunktion. Ich würde vielleicht sagen, jeder Mensch hat eine Vorbildfunktion, aber je mehr Reichweite oder je mehr Aufmerksamkeit einem gewidmet ist, umso höher ist die eigene Verantwortung, damit dann auch umzugehen. So würde ich es vielleicht sagen. Dass man gar nicht automatisch dadurch ablenkt und sagt, der eine Mensch hat mehr oder weniger Vorbildfunktion, sondern eine Vorbildfunktion sollte eigentlich jeder innehaben.
Ich würde sagen, wir taugen schon als Vorbilder für manche.
Manchmal, ja. Aber nicht immer, würde ich sagen. Ja. Vorhin zum Beispiel, als deine Mami gesagt hat, als es um das Thema Kuscheln ging, wo du zu deiner Mami gesagt hast, da hat die Mami zu dir gesagt, oh, ich würde tot umfallen, wenn du einfach mal zu mir sagen würdest, oh, Mami, komm mal her und kuschel mit mir, ja. Und was hast du geantwortet?
Dass sie vorher auch tot umfallen wird, bevor das passiert.
Bevor das passiert, wird sie auch tot umfallen, hast du ganz läppisch geantwortet, ja. Weil du gesagt hast, das wird wahrscheinlich so schnell nicht vorkommen, ja. Insgesamt. Ja. Ja, Jona, ich hoffe, wir konnten deine Frage beantworten. Und dann würde ich sagen, dann kommen wir schon zur spektrographischen Minute. Ja, das waren mal jetzt knappe 1 Stunde 34 Minuten und das ohne unser Hauptthema. Ich denke, ja. Die Aufteilung des Podcasts hat zumindest jetzt mal Sinn gemacht,
ja.
Oder?
Ja.
Ja? Du suchst noch irgendwas, nee, oder? Ach so, ja, dann leg mal los. Ja.
Also, der Artikel ist am 20. März erschienen. Also jetzt gerade, quasi am letzten Mittwoch, und heißt SpaceX neues Dragon-Raumschiff absolviert Testflug zur ISS. Und um das zu verstehen, muss man ein bisschen in die Vergangenheit der Raumfahrt der USA gucken. Und zwar nach dem Apollo-Programm, also nachdem die USA auf dem Mond gelandet sind, haben sie das Space Shuttle-Programm eingeführt. Also quasi nicht mehr zum Mond, sondern nur noch quasi wenige 100 Kilometer ins All. Mit dem Space Shuttle, das halt immer wieder verwendbar ist und dadurch viel günstiger. Und hat halt die internationale Raumstation aufgebaut und so weiter. Nun gab es in der Geschichte des Space Shuttles 2 große Katastrophen, Challenger und Columbia, wo insgesamt 14 Menschen gestorben sind. Und auch die Kosten waren deutlich höher, als man gedacht hat. Die Technik war veraltet und es war halt auch irgendwie kein richtiger Pioniergeist mehr, gar keine richtige Raumfahrt mehr, weil es halt schon so zur Routine geworden ist. Deswegen hat man 2011 das Space Shuttle Programm eingestellt. Seitdem können alle Astronauten der Welt also nur noch mit den russischen Sojus-Kapseln und den chinesischen Shenzhou-Raumschiffen ins All fliegen. Aber vor allem den russischen Sojus-Kapseln. Diese Abhängigkeit will die USA beenden, aber nicht indem sie ein eigenes Raumschiff baut, weil sie bauen zwar ein eigenes Raumschiff, das Orion-Raumschiff, aber das möchten sie für Flüge zum Mond und später zum Mars benutzen. Für jetzt diesen Erdorbit, das möchten sie privaten Unternehmen überlassen. Und allem voran sind so SpaceX und Boeing. Und SpaceX hat halt das Dragon-Raumschiff. Das normale Dragon-Raumschiff fliegt schon seit mehreren Jahren zur ISS und versorgt sie dort mit Nachschub, also unbemannt. Und es gibt halt jetzt die Crewed Dragon, also das bemannte Raumschiff. Das soll dieses Jahr dann erstmals Menschen zur ISS bringen. Sodass dann quasi mit der jeweils immer zweimal im Jahr ein Dragon-Raumschiff zur ISS fliegt und Menschen halt runterbringt und die neuen hoch. Und dadurch, dass dann halt diese Wechselbesatzung dort auch entsteht. Ja, und jetzt hat dieses Dragon-Raumschiff den letzten Testflug zur ISS bestanden und wird dann jetzt im Juni oder im Juli, das kommt dann auf den genauen Zeitplan an, die ersten Menschen zur ISS befördern. Und es ist so, dass dann auch wieder anstatt, also jetzt waren eine Zeit lang immer nur 3 Menschen auf der ISS, momentan sind 6 Menschen dort, sodass in Zukunft dort wieder 7 Menschen oder vielleicht, aber unwahrscheinlich, theoretisch sogar 8 Menschen auf der ISS leben können.
Okay.
Aber die ISS an sich ist sowieso, wird ja nur noch bis 2024 betrieben. Danach möchte man sich auf die bemannte Mond- und Marslandung konzentrieren.
Das war's?
Ja.
Dann ist der Wochenendrebellen-Wochenrückblick Folge 1 beendet.
Ja.
Ich denke, das kann man so machen, oder? Also jetzt noch ein komplexes Thema hinterherjagen, würde ich, glaube ich, wahrscheinlich nicht so schaffen.
Ja, das wäre schon schwierig.
Das wäre schon schwierig, ja. Dann können wir uns nämlich jetzt auch gedanklich nochmal ein wenig Zeit nehmen und vorbereiten unsere nächste Folge aus der Losbox, beziehungsweise unsere nächste Folge unseres Zweitformats, das klingt auch so professionell, wenn wir sagen unseres Zweitformats, ist nämlich auch, welches Thema haben wir denn da?
In der neuen Losfolge oder was, in den neuen Gelosten. Haben wir schon eins gezogen?
Wir haben zwei Themen. Wir haben einmal eine Folge gezogen und dann haben wir ja jetzt mit Charlotte eine neue Steady-Unterstützerin,
ach so, ja,
die ein Paket gebucht hat und sich eine Folge aussuchen darf. Ja. Und was hat die sich für ein Thema ausgesucht?
Bucketlist.
Bucketlist, genau. In der nächsten Folge werden Jason und ich unsere Bucketlist vorstellen, an der wir schon intensivst feilen und sind natürlich da auch gerne bereit, noch die ein oder andere Inspiration zu erhalten. Also wenn noch jemand entweder schon eine Bucketlist hat oder von seiner Bucketlist schon was abgearbeitet hat oder noch gar keine Bucketlist hat, aber jetzt beim Thema Bucketlist plötzlich weiß, wenn ich eine schreiben würde, dann würde ich das auf jeden Fall draufpacken. Dann wären wir sehr, 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 sehr dankbar für Kommentare im Blog, Facebook, Instagram, Twitter, wo auch immer, dass wir vielleicht noch ein bisschen Inspiration erhalten. Und dann nehmen wir irgendwann im Laufe der Woche die Folge Bucketlist auf und danken Charlotte schon mal für die Unterstützung bei Steady. Trinken noch einen letzten Schluck Patricks Malz, danken auch ihm und hören uns dann demnächst wieder entweder zur Bucketlist-Folge oder zum Wochenendrebellen-Wochenrückblick Teil 2.
Ja.
Wow.
Nicht Teil 2, Folge 2.
Folge 2, meine ich ja.